wie du eine Sache machst, machst du alles, beziehungsweise was du in einer Sache veränderst, änderst du nie nur in diesem einen Bereich. Das heißt, in dem Moment, wo du anfängst, deinem Körper, und dein Körper ist so unfassbar machtvoll, guck mal bitte in den Spiegel und sag mir, wie viel Prozent Körper siehst du?
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.
Diese Woche mit Veronika Wirth. Veronika hatte alles andere als eine leichte Jugend. Ihre Eltern trennen sich früh. Der Kontakt zu ihrem Vater geht verloren und sie gerät in jungen Jahren auf die schiefe Bahn. Die Folge sind exzessiver Drogenkonsum und körperlicher Missbrauch. Anfang 20 wird Veronika von einem Freund aus ihrer Clique vergewaltigt und ist psychisch und körperlich am Tiefpunkt angekommen. Dieser sollte jedoch gleichzeitig auch der Wendepunkt in ihrem Leben darstellen. Mit Hilfe eines Mantras, das sie von ihrer Mutter bekommen hat, zieht sie sich selbst aus dem tiefen Loch, in das sie gefallen war. Sie beginnt eine Ausbildung als Tanzlehrerin und kommt in Bewegung. Und ihr Leben beginnt sich zu verändern. Sie erobert ihren Körper zurück und wird sich selbst und ihrer Energie bewusst und beginnt zu strahlen. Heute verbindet Veronika Bewegung und Tanz mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und verhilft als selbstständiger Coach damit auch anderen Menschen, sich selbst zu spüren, in ihre eigene Energie zu kommen und enorme Strahlkraft zu entwickeln. Veronikas Geschichte hat mich sehr berührt. Sie spricht sehr offen über die unglaublichen Verletzungen, die sie bereits in ihrem Leben erfahren musste, und kehrt ihr Innerstes nach außen. Zugleich macht sie mir jedoch aber auch Hoffnung. Hoffnung darauf, dass egal was uns passiert, es immer einen Weg gibt, wieder in unsere Energie zu finden und unser Leben auf den Kopf zu stellen. Und jetzt ab ins Gespräch mit Veronika Wirth. Hi Veronika, schön, dass du heute bei mir im Lebensunternehmer-Podcast zu Gast bist.
Ich freue mich, hallo.
Ja, Veronika, du stehst wirklich jetzt schon seit langer Zeit auf meiner Gästeliste, eigentlich schon von Anfang an, wie ich vor einem halben Jahr mit dem Format gestartet habe. Ich habe dich kennengelernt auf einem Seminar bei Tobi Beck. Ich glaube, das war so vor 2,5 Jahren ungefähr. Korrigiere mich, wenn das anders ist. Genau, und seitdem verfolge ich so deine Reise, was du tust hier auf Facebook und auf Instagram, und finde es einfach beeindruckend, was du alles erlebt hast, was du durchgemacht hast, wo du angekommen bist und wie du mit Menschen arbeitest. Und aus dem Grund freue ich mich jetzt wirklich, dich nochmal ein bisschen besser kennenzulernen und vor allem unseren Hörerinnen und Hörern von dir zu erzählen.
Das freut mich. Vielen, vielen Dank. Ja, ich freue mich auch sehr. Wir haben ja schon mal ganz kurz uns drüber ausgetauscht über den Podcast. Jetzt hat es ein bisschen gedauert, bis ich jetzt hier bin. Und habe mich aber schon von Anfang an super gefreut. Ja, finde ich sehr, sehr schön.
Ja, cool, du. Und dann würde ich sagen, fangen wir nämlich auch an. Und wie immer auch ganz vorne, lass uns doch mal zuerst mal so ein bisschen wissen, wie alt bist du gerade, was machst du? Und dann gehen wir ganz an den Anfang. Dann wollen wir mal rausfinden, wo bist du eigentlich aufgewachsen und wie waren denn so deine ersten ja, Schritte so ins Leben? Wie wurdest du geprägt?
Jawohl, okay, dann fange ich erstmal so bei dem Jetzt und Hier an, dann guck mal, wo es hingeht. Also ich bin aktuell 32. Ich würde besser mein Geburtsjahr nennen, weil ich mich da gerne auch mal vertue. Aber also ich bin 89 geboren, auf jeden Fall. Das müsste stimmen, oder? 32
muss ich jetzt sagen. Wenn du noch nicht Geburtstag hattest, du hattest schon Geburtstag, dann stimmt,
März,
du musst schon
Geburtstag haben. 1. März 89 bin ich geboren. Genau. In Dudweil im Saarland bin ich geboren. Aber genau, da wollten wir noch gar nicht hin. Also ich bin jetzt deswegen 32 und bin Mama seit fast 2 Jahren. Also im Juli ist mein Sohn geboren, 2019. Und genau, und ich lebe jetzt aktuell mit ihm in der Nähe von Wiesbaden. Lebe vom Papa getrennt. Wir haben das aber sehr, sehr gut organisiert und wir sind beide selbstständig. Also ich mache ja mein Business mit Success in Motion und habe angefangen mit Seminare geben. Auch das habe ich jetzt wieder aufgegriffen. Das mache ich auch gerade aktuell, was die wenigsten glauben. Aber ja, es ist möglich, auf ganz legale Weise Seminare zu geben. Retreats, intensive Retreats veranstalte ich. Ich mache aber auch Online-Kurse, Online-Programme. Bin sehr präsent auf Social Media, auf Instagram, teile da sehr, sehr viel und gebe so viel, wie irgendwie geht. Habe einen eigenen Podcast und so weiter und so weiter. Ich bin voll selbstständig. Und genau, der Papa von Samuel, von meinem Sohn eben auch. Und somit, ja, kommt es uns allen irgendwie zugute, dass wir das ganz gut gemanagt haben und unser Business führen und gleichzeitig auch Familienleben irgendwie auch nicht zu kurz kommt, ja.
Okay, cool. Also eine Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht, eine Menge Projekte handelt, viele Bälle in der Luft hat und ja, richtig was reißt. Ja, genau so, so kommst du auch rüber. Und deshalb ist es genau für mich jetzt auch so spannend, einfach rauszufinden, wie du zu dieser Frau geworden bist, dass du das alles so handeln kannst. Von daher nimm uns doch mal so ein bisschen mit in deine Jugend. Erzähl mal, wie bist du aufgewachsen?
Ich finde es ganz schön, dass du gerade gesagt hast, eine Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht, weil mein erster Gedanke war, ja, ganz genau, und genau das habe ich ja früher nicht. Und zwar wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes. Also wenn man sich vorstellt, wie jemand aussieht, der mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht. Und genau das war ich halt, wie gesagt, jahrelang nicht. Und also ich bin super aufgewachsen, wie gesagt, im Saarland. Ich könnte auch Saarländisch schwätzen, aber da wird mich wahrscheinlich niemand verstehen. Also die allerwenigsten, das wäre jetzt spannend, ob du saarländische Zuhörer hast, bitte unbedingt kommentieren dann. Genau, da bin ich aufgewachsen in einem sehr musikalischen Elternhaus. Meine Mama ist Musical-Darstellerin unter anderem. Hat auch zwar mal lang auch als Erzieherin gearbeitet, hauptberuflich, hat aber auch da, sie war immer die mit der Gitarre in die Kita ist, die selber Kinderlieder geschrieben hat, die immer die Kinder mit Musik begeistert hat und sehr kreativ, also ein sehr kreativer Haushalt. Ich war in der Malschule, ne, so Öl-Acryl-Malerei gemacht und so mit Pappmaché-Stühle und ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, sowas gebastelt und habe das auch sehr geliebt, wurde da auch sehr gefördert, auch musikalisch, 10 Jahre Klavierunterricht gehabt, Flöte, alles Mögliche. Dann auch irgendwann angefangen zu singen und beziehungsweise immer schon, ich war immer so Backstage, durfte ich immer natürlich bei den Proben meiner Mama dabei sein und habe dann immer was zu malen bekommen und bin dadurch schon mit dieser Musical-Musik auch ganz viel aufgewachsen. Ne? Und ich war ein Riesenfan von Tanz der Vampire, fand ich mega. Das Musical Elisabeth oder auch König der Löwen, Wicked, ach was, egal, alles querbeet. Und damit bin ich so ein bisschen aufgewachsen. Und da war auch eigentlich die Welt immer noch sehr fluffig und musikalisch und kreativ und schön. Und ich glaube zum ersten Mal, dass ich so ein bisschen damit konfrontiert worden bin, dass das nicht alles ist oder dass ich das Gefühl hatte, vielleicht bin ich da gar nicht so richtig mit dem, was ich so an Vorlieben da habe, auch gerade was dieses Musical-Ding angeht. War dann so in der Schulzeit, als es so losging, musste dich entscheiden, ja immer so zwischen Britney und Aguilera oder zwischen NSYNC und Backstreet Boys. Also so in dieser Zeit habe ich gemerkt, naja, also ich liebe Tanz der Vampire. Noch jetzt. Und das kam gar nicht so gut an. Und ohne dass da schon irgendwie im Außen eine Reaktion war, habe ich innerlich immer mehr gemerkt, komisch, ich passe hier irgendwie nicht so gut hin. Dann kam noch dazu, dass ich bin heute fast 1,80. Ich war schon immer sehr groß. Johannes, du kennst das zwar vielleicht aus deinem Grund, aber als Typ bin ich sowas halt mega, fand ich schon immer schön. Große Männer gab es immer viel zu wenige. Als Mädchen ist es so eine Sache. Ich war jetzt, wie gesagt, immer die Größte auch in der Klasse. Dann war ich noch sehr dünn. Auch da sagen dann heute alle, ach, ne, sei doch froh und ich würde ja nur um so Fishing for Compliments. Nein, ich fand das ganz, ganz furchtbar. Ich hatte so dünne Beine und das noch auf diese Körpergröße, dass ich zum Beispiel selbst im Sommer immer so 2 Leggings unter meinen Hosen hatte, damit meine Beine nicht so dünn aussehen, ne, und sowas. Oder im Winter mit, dass es keine Flipflops waren, ist gerade alles, aber so mit Ballerinas in die Schule durch den Schnee. Warum? Weil das die flachsten Schuhe halt waren, die ich besaß. Ja, und alles, was so Winterboots, die hatten immer so einen Absatz. Und wenn es nur 1-2 Zentimeter waren, war mir zu hoch. Da war ich noch größer, ja. Und so habe ich angefangen zu schrumpfen. Also, und zwar so äußerlich, als auch innerlich. Ne? Diese Unsicherheit einmal, passt das, wofür ich Vorlieben habe, wofür mein Herz brennt, passt das überhaupt so in diese Welt? Irgendwie nicht. Und gleichzeitig diese Körpergröße auch irgendwie so ein bisschen sich da zurückzuziehen. Und jetzt nochmal zu deinem Anker mit dem auf einem Bein oder beziehungsweise auf zwei Beinen stand ich nämlich zum Beispiel damals nie. Weil vielleicht könnt ihr euch vorstellen, vielleicht kennt ihr das auch von euch selber, wenn du nur auf einem Bein stehst, dann schrumpfst du ja auch und so ein ganz kleines bisschen. Ja, und jedes kleine bisschen war halt wichtig. Das heißt, ich stand auch immer nur auf einem Bein, das Becken immer so leicht gekippt, die Schultern nach vorne, Kopf natürlich leicht nach unten. Ja, und mit dieser Haltung habe ich einfach meine Schulzeit verbracht.
Ja, auf was für eine Schule warst du denn?
Ich war zunächst auf dem Gymnasium bis zur 7. Klasse allerdings nur und bin dann zu einer Gesamtschule gewechselt, tatsächlich. Weil Mathe und Physik war nicht mehr tragbar für mich.
Wollte ich nichts mehr mit zu tun haben.
Genau, wir haben nicht so harmonisiert. Beziehungsweise war wirklich so, vielleicht wenn du mich schon fragst, muss ich an der Stelle ganz kurz den Unterschied zwischen Lehrern und Pädagogen habe ich damals auch kennengelernt. Weil wir original im Matheunterricht auf dem Gymnasium dann zum Beispiel jemanden hatten, der stillschweigend in diese Klasse kam, Blick nach unten gesenkt, Tasche, also diese typische Lehrertasche, das Lederding neben dem Pult abgestellt, stillschweigend, kein Wort, zur Tafel umgedreht, neue Mathematikaufgaben angeschrieben, komplett neues Thema, noch nie was von gehört, 7. Klasse Gymnasium, die ganze Klasse auch ganz stumm, niemand hat sich immer irgendwie getraut, was zu fragen oder so. Und als er fertig war und uns die Lösung vorgerechnet hatte, saß er sich hin und klappte die Zeitung auf, original, ja, und sagt, so, die Aufgaben D bis F macht er allein. So. Nichts mehr so. So. Und dann war ich immer voll verwundert, wenn du dich dann so umguckst und dann manche Köpfe halt einfach so auf ihr Blatt gehen und die fangen an zu schreiben. Ich denke, was machen die? Der hat doch gar nichts erklärt. Und dann habe ich tatsächlich den Fehler gemacht, mich zu melden und zu sagen, Entschuldigung, könnten Sie das einmal erklären, wie sie da auf die Lösung kamen? Und dann sagte er, ja, wenn du das nicht kapierst, dann hol dir halt Nachhilfe.
Wow, okay. Stark, ja, dann wundert einen nichts mehr. Also es lag nicht an dir, es lag am unfähigen Lehrer.
Ja, teils. Also es war dann schon so, die Pädagogen dann auf der Gesamtschule waren mega. Ich konnte auch dann dort ja bis zur 13. Klasse, können sie auch Abi machen. Das war schon mal was ganz anderes. Aber tatsächlich, ich hatte dann irgendwann Mathe-LK, Mathe-Leistungskurs. Mit einer 5 allerdings. Aber
ja, aber immerhin Leistungskurs, ne? Ja. Okay, das heißt, hast du dann das Abi gemacht?
Jein. Und das beschreibt so ein bisschen vielleicht auch meine Persönlichkeit, was ich heute viel besser im Griff habe. Also ich hatte Leistungskurse, genau. Ich hatte Sport, Englisch, Mathe. Du musst ja dann noch ein Fach. Ich musste Mathe oder Chemie dazunehmen. Ohne die beiden hätte ich locker gerockt. Es war nur auch, nee, stimmt nicht, weil es war eigentlich eher der Grund. Ich hatte die Sport-Abi-Prüfung noch gemacht, bestanden und bin dann einfach nicht mehr hin.
Was?
Ja, und zwar aus dem Grund, dass ich in der Zeit schon gejobbt habe. Ich habe super viel gearbeitet. Ich habe in Bars und Bistros gearbeitet, in Restaurants auch. Also jetzt nicht so nackt auf der Theke, sondern halt in Restaurants. Ja, aber auch das. bis spät nachts, ne? Und deswegen war ich einfach immer fix und fertig morgens. Und die Mathe LK war immer morgens, die ersten beiden Stunden oder so. Wahnsinn. Da war ich einfach nie. Und,
warum hast du so viel gearbeitet, Veronika? Musstest du aus irgendeinem Gefühl, hast du deine Familie unterstützen müssen? Hast du enormen Geldbedarf gehabt oder teure Hobbys oder was war los?
Das wäre jetzt eine schöne Geschichte, wenn ich sagen könnte, ja, ich habe meine Familie unterstützt. Nein, kann ich leider nicht sagen. Ich hatte einfach Bock, Geld zu haben. Okay. Und ich habe dann gemerkt, ziemlich schnell, ich habe am Anfang, es ging dann so los, mit 14 in der Eisdiele gejobbt. Ich weiß gar nicht, ob man das darf. Ich habe so, war so.
Sag einfach nicht, in welcher, dann kriegt der Besitzer keine Probleme.
Genau, und die gibt es nämlich heute noch. Genau, da ging es los. Dann habe ich, glaube ich, so gemerkt, ach, guck mal, wenn ich sowas mache, dann habe ich da ordentlich Geld. Dann habe ich auch noch mit 14 angefangen zu rauchen. Dann brauchst du vielleicht auch ein bisschen mehr Geld, weil da kannst du schlecht zu Mama sagen, gib mir mal 10 Euro das waren es ja noch 5 Mark oder so, Zigaretten. Ja, ich glaube deswegen, so ein bisschen Unabhängigkeit, ja.
Okay, so das heißt, Abitur hast du dann irgendwie oder Abi-Prüfung so halb gemacht, bist du dann aber einfach nicht mehr hingegangen?
Habe ich vergessen.
Habe ich auch noch nicht gehört, ja. Ich bin da einfach nicht mehr hingegangen. Hast du da irgendwie keine Ahnung, was war mit deinen Eltern? Haben die dich ja nicht irgendwie hingetreten, oder?
Nee, ich hatte schon das Talent, ganz vieles zu verbergen. Also das habe ich immer ganz gut hingekriegt. Bin ja auch eine sehr kreative. Und ich habe mir da schon immer Mittel und Wege gesucht, das so ein bisschen zu umgehen. Erstmal, bis ich dann halt auch einfach viel zu spät war und es klar war, dass ich diese Abi-Prüfung nicht mehr machen kann. Also die erste war schon wieder vorbei, also ich war raus. Ja. Und dann konnte meine Mutter da ja auch nichts mehr machen. Und am Ende habe ich auch gesagt, ja, ich will das aber jetzt so und so machen, ich möchte das anders machen. Und dann, was hätte sie tun sollen? Ne? Also da hat sie dann auch nicht mehr eingreifen können und wollen vielleicht auch.
Du sprichst bisher immer nur von deiner Mutter. Richtig. Was mit deinem Papa?
Genau. Meine Mutter und mein Vater hatten sich getrennt, da war ich, glaube ich, 3 oder so. Und ich hatte dann noch einen sehr regelmäßigen Kontakt, nicht im Ansatz so, wie ich das heute mit dem Vater von Samuel mache, aber so dieses klassische alle 2 Wochen Wochenend-Ding, ja, beim Papa. Und so war das bei uns auch. Und ich hatte auch eigentlich ein ganz gutes Verhältnis zu meinem Papa, würde ich sagen. Der war auch eher so der Lockere. Meine Mama ist sehr, sehr, sehr erfolgsorientiert oder auch sehr diszipliniert, mein Papa gar nicht. Und der war so Musiker, ne, der hatte so 77 E-Gitarren zu Hause und hat mal da gearbeitet, mal hier, vor allem seine Bands und sowas. Und irgendwie, ich mochte den schon, aber es war auch irgendwie mal ein bisschen erstmal war gut. Und dann hat er irgendwann aber eine Frau kennengelernt. Und jetzt könnte ich die Aschenbrödel-Geschichte im Detail erzählen, aber es ist auch gar keine, ich möchte da kein Mitleid oder sowas, für wirklich original die Aschenbrödel-Geschichte. Also ich hatte dann 2 Stiefschwestern mit dieser neuen Frau und so Stück für Stück wurde ich da so ein bisschen rausgeekelt. Es war ganz krass und mein Vater hat dagegen auch nichts unternommen und hat sich dann einfach irgendwann nie wieder bei mir gemeldet.
What?
Ja.
Wie alt warst du da?
Wie alt war ich denn da? Da war ich so 11, 12.
Nicht dein Ernst?
Ja.
Boah, was hat das mit dir gemacht?
Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich damals erschreckend wenig. Also ich erinnere mich an keinen Moment, wo ich traurig war. Ich glaube, ich war immer so ein bisschen verwundert und verstört. Also wenn ich jetzt auch nochmal, ne, ich habe ja eben erzählt, dass ich immer so ein bisschen gedacht habe, bin ich hier richtig? Also bin ich richtig? Ja? Mhm. Passt das, was ich empfinde, was ich fühle, was ich denke, passt das in diese Welt? Nee, irgendwie nicht. Mein Körper ist viel zu groß, meine Ohren stehen zu sehr ab, ich habe keine Brüste, kein Arsch, bla bla bla. Also das waren alles Dinge, die hat man mir auch oft genug am Kopf geworfen. Also ich war irgendwie falsch und ich glaube, ich habe auch das dann gar nicht so richtig zugelassen, oder ich dachte vielleicht halt erst, okay, ich bin halt falsch, ja, also irgendwas stimmt halt mit mir nicht, deswegen hat er vielleicht auch nichts mehr mit mir zu tun, so. Aber ich habe das nie so, ich hatte irgendwie mir nie den Raum genommen, darüber großartig nachzudenken und habe dann eher so vor einigen Jahren, so Thema Persönlichkeitsentwicklung und so, da kam das plötzlich schon mal auf den Tisch und habe ich mir gedacht, boah, nee, alles gut, aber dann gab es schon noch mal so 1, 2 Momente, wo ich das so ein bisschen ausgearbeitet habe und ich habe ihm, falls es irgendjemandem da draußen ähnlich geht, weil ich habe witzigerweise nämlich in den letzten Jahren viele Menschen kennengelernt, die irgendwie so einen spontanen Abbruch, entweder sogar zu einem Elternteil oder Familie oder egal wo, hatten. Ich habe mich tatsächlich dazu durchgerungen, 2019 mit meinem Sohn auf dem Arm, kurz nach der Geburt von Samuel, also mein Vater hat im Oktober Geburtstag, Samuel ist im Juli geboren, und ich hatte meinen Sohn auf dem Arm und ich wusste, mein Vater hat am 25. Oktober Geburtstag und ich habe ihn einfach angerufen. Nach 20 Jahren. Oder so.
Krass.
Und ich hatte noch die Home-Nummer im Kopf, habe einfach angerufen. Es war eine super strange Situation. Aber auch da ging es halt so, ich habe halt gesagt, vielleicht erkennst du meine Stimme, wer hier ist. Ich wollte dir alles Liebe zum Geburtstag wünschen. Und er hat ganz lang, also gar nicht reagiert richtig. Und ich glaube, am Ende hat er es schon gewusst, aber er hat immer noch sich so ein bisschen doof gestellt. Und dann habe ich gesagt, wer dran ist. Und ich, vielleicht sagt dir der Name Veronika noch was. Ja, und dann hat er mich abgegeben an meine Stiefmutter, das Telefon. Ja, ganz, ganz strange Situation. Ich kurz mit ihr gequatscht, habe dann gesagt, ich möchte gerne noch mal kurz mit meinem Vater sprechen. Und dann habe ich gesagt, ich habe meinen Sohn gerade auf dem Arm. Falls du ihn mal kennenlernen möchtest, würde ich mich freuen. Und meine Nummer hast du ja jetzt. Und seitdem habe ich nie wieder was gehört. Wir schreiben das Jahr 2021. Ja.
Oh wow. Oh wow.
Ja, es gibt manchmal Dinge, die kann man sich vielleicht so im ersten Moment nicht erklären, aber auch da vielleicht für alle Zuhörer, die sich vielleicht, ich weiß ja nicht, so ein Ticken wiedererkennen in so einer ähnlichen Story oder so. Ich bin zu dem Schluss gekommen, wir haben immer Menschen im Leben, die uns ein Stück weit begleiten. Und das aus einem ganz bestimmten Grund. Das kennt ja auch jeder. Plötzlich kommen so spontan Menschen in dein Leben. Du fragst dich manchmal nach Jahren, wie ist das eigentlich passiert? Wo habe ich den oder die kennengelernt? Es spielt plötzlich eine total wichtige Rolle in meinem Leben. Und andere, die eine ganz wichtige Rolle gespielt haben, sind plötzlich einfach weg. Und ich bin der festen Überzeugung, es kommen halt immer die Menschen in dein Leben, die du gerade brauchst. Egal, ob damit was Schlimmes passiert, was mir danach auch noch ganz viel sehr unschöne Dinge passiert sind, wo man vielleicht sagen würde, kann man darauf verzichten. Aber es ist überall ein Learning drin. Und wenn dieses Learning da war, dass diese Menschen auch einfach wieder gehen. Ja, und irgendwie, dieser Mensch hat mir nichts mehr zu geben auf meinem Lebensweg. So habe ich damit so ein bisschen Frieden geschlossen. Ich bin ihm überhaupt nicht böse, ich bin nicht wütend, ich bin nicht traurig, gar nichts irgendwie. War alles so, wie es sein soll.
Na, du machst einen sehr aufgeräumten Eindruck. Also es ist schon, ja.
Ja.
Ja, ja, die Frage ist, was in ihm sozusagen, ne? Er muss ja, vermutlich hat er enorme Probleme, ne? Also damit in irgendeiner Weise klarzukommen, ja, mit dem, wie es gelaufen ist. Und von daher, wow. Okay, aber schön zu hören, dass du für dich einen Weg gefunden hast, mit der Situation so umzugehen und mit der Situation im Reinen bist.
Ja, absolut.
Und wie stark, dass du es nochmal, den Kontakt nochmal aufgenommen hast, ne? Also.
Ja, das war irgendwie wichtig, war wichtig. Und vielleicht, um das auch aufzugreifen, was du gerade nochmal sagtest, dass er dann vielleicht auch mit zu kämpfen hat. Das kann gut sein. Und da erkennen wir uns aber ja auch ganz schnell im Dramatrack irgendwo so zwischen Opfer, Retter, Täter. Mhm. Und da muss ich auch manchmal aufpassen, oder musste ich in der Vergangenheit, dass ich eben nicht so in diese Retterrolle gehe. Und ich kann natürlich auch gerade mit meinem Wissen heute aus der Persönlichkeitsentwicklung, wo ich ihm so vieles gerne sagen würde, wirklich um ihm zu helfen, um ihm das zu nehmen, aber ich kann das nicht für ihn tun, wenn ich habe ihm jede Tür geöffnet und die werden offen bleiben bis an, vermutlich erstmal sein Lebensende. Die sind offen, aber die Leute müssen selber durchgehen und dann müssen wir auch irgendwann loslassen.
Ja, ich denke, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade gemacht hast, ne? Also dieses, weil da können sich wahrscheinlich auch viele Leute mit identifizieren, ne? Dass sie irgendwie helfen wollen, Retter sein wollen irgendwo, aber das geht A, nicht ohne Auftrag und B, nicht ohne den, der gerettet werden soll, der irgendwo einfach mal anfängt, ja, wie du sagst, durch eine offene Tür zu laufen. Ja. Und das dann muss man seinen Frieden machen.
In die Hose, auch da kann ich ein langes Lied drüber singen. weil in diese Retterposition hab auch ich mich irgendwann begeben, dass ich versucht habe, vielleicht auch so ein bisschen den Status, selber jemand zu sein, der anderen mal was zu sagen hat und dass man mir mal zuhört und dass ich eine wichtige Rolle auch für andere spiele, im Leben anderer spiele. Ganz gefährliche Ausgangssituation. Diese Menschen, die allen anderen helfen wollen, das tun viele tatsächlich eigentlich im versteckten Nutzen, nur aus dem Grund, weil sie sich selber ein gutes Gefühl damit geben wollen, nämlich eben diesen Selbstwert, sich daraus ziehen, dass sie anderen irgendwie helfen und dabei brutal sich abhängig machen vom Außen. Ja, immer ganz viel an anderen rumschrauben wollen und hier machen und da machen und dabei geht es nur darum, dass du dich in der Retterposition siehst. So. Und da habe ich mich blöderweise auch ganz viel gesehen und habe immer mehr Menschen in mein Leben gezogen, die auch eigentlich echt Hilfe gebraucht hätten, allerdings professionelle Hilfe. Und dann ging es auf eine ganz tiefe Bahn erstmal.
Okay, bevor wir da auch nochmal näher reinschauen, weil ich denke, habe ich das Gefühl, dass das auch ein ganz wichtiger Schritt oder eine ganz wichtige Phase in deinem Leben war, die dich dahin gebracht hat, wo du auch heute bist, wahrscheinlich unterm Strich, ja. Lass uns mal verstehen, hattest du dann das Abi einfach abgebrochen oder einfach nicht mehr hingegangen, so mitten in den Prüfungen? Hattest du dann einen klaren Plan, was du willst von deinem Leben oder wusstest du nur, was du nicht willst, Abi machen?
Ich hatte bis ins Jahr 2017 mein ganzes Leben keinen klaren Plan. Nicht im Ansatz. Ich wusste immer nur, alles, was man mir angeboten hat, irgendwie passt das nicht. Außer Kellnern, das habe ich wirklich geliebt. Ich habe das geliebt. Ich habe das geliebt, da rumzurennen. Ich hatte Trinkgeld ohne Ende. Ich habe so viel Lob auch dafür meinen Job bekommen. Und ich glaube, heute, wo ich mehr als Gastzeit unterwegs bin, verstehe ich das auch wieder viel mehr, weil ich, glaube ich, auch mit Abstand eine der freundlichsten Kellnerinnen war und der glücklichste einfach. Ich war, wenn irgendwann einen extra Wunsch hat oder keiner, oder jemand um 11 Uhr schließt der Laden und jemand kommt um 3 vor 11 rein und will einen Kaffee, dann kriegt der von mir einen Kaffee. Und zwar nicht mit Augenrollen oder mit sondern wenn es heißt, es ist Öffnungszeit bis 23 Uhr, dann haben wir auf bis 23 Uhr. Und das heißt, da muss auch alles funktionieren. Und wenn du heute in irgendeinen Laden gehst, dann heißt es ja um 22 Uhr schon, die Kaffeemaschine ist schon sauber.
Ja, genau. Beispiel. Und geh am besten gleich wieder, weil ich will jetzt
mal. Genau, nee, das mache ich jetzt nicht mehr an. Ich habe schon sauber gemacht. Was ist denn das für eine Mentalität? Ich habe das wirklich geliebt. Ich habe dafür gebrannt. Aber mir war auch klar, dass ich das nicht werden möchte. Also, dass ich schon, dass da irgendwie ganz viel Potenzial in mir steckt. Meine Mama hat tatsächlich immer zu mir gesagt, Kind, du kannst alles sein und alles werden, was immer du möchtest, wenn du es mit Herz und mit Leidenschaft tust. Und du hast so viele Talente. Das hat sie mir ganz oft gesagt. Und trotzdem wusste ich noch nichts damit anzufangen. Also war ja nice, aber...
Wäre schön zu wissen, aber wo sind die? Was mache ich damit? Genau, wie geht es jetzt? Ja.
Okay. Total aufgeschmissen sein. Ja, wo gehöre ich denn jetzt hin? Ja. Dann wirst du irgendwann in diese Arbeitsagentur da gesteckt, ne? Also nicht die Arbeit, sondern zu diesem Test, wo wir alle mal waren.
Ja.
Gehen doch mit unserer Schulklasse oder in welcher Form auch immer zur Arbeitsagentur, dann wirst du an den Computer gesetzt. Und dann musst du da, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, und dann musstest du da so, ich bin gern mit Kindern. Ja, nein, oder so. So, und dann kommt am Schluss raus, okay, dein Job ist Bäckereifachverkäuferin. Oder und da ist einfach der Gap, den ich, glaube ich, damals schon gespürt habe. Also das ist ja absurd, dass man Schüler da hinstellt, wo es heute also YouTuber gibt und also alles ja Jobs. Und nächstes Jahr wird es schon wieder doppelt so viele Jobs geben, von denen wir jetzt hier im Mai noch gar nichts wissen, ja. Und deswegen finde ich das ganz schwierig, diese Tests zu machen, weil da können halt nur so diese Standardberufe rauskommen. Ich habe mich da nie so gesehen. Ich habe immer Lehrer angepeilt irgendwie, weil ich halt aber, glaube ich, eher so dieses, ich möchte dir etwas beibringen. Ich möchte jemand sein, der dir etwas von Herzen weitergibt und an dem du wachsen kannst. Wirklich aus diesem Aspekt. Nur das mit dem Studium war ja dann ohne Abi erstmal schwierig. Dann war soziale Arbeit im Gespräch, aber da gab es eine Warteliste irgendwie von 10 Jahren. Okay. Ich weiß nicht mehr. Und dann hing ich tatsächlich erstmal ganz schön in der Luft und habe dann halt gejobbt und gleichzeitig versucht, mich zu orientieren. Aber in der gleichen Zeit hatte ich ja dann erstmal einen kleinen, wie soll ich sagen, oder eine dreijährige Pause eingelegt, muss man sagen, wo gar nichts mehr ging.
Also du hast einfach weiter in der Gastro gearbeitet und versucht irgendwie so rauszufinden, was du anfangen willst, so generell beruflich in deinem Leben.
Ja.
Bis zu dem Punkt, da warst du wie alt?
18. Da war ich schon Erwachsene, 18 Jahre etwa, genau. Und da habe ich halt, wie ich schon sagte, vielleicht auch aus diesem Lehreraspekt, der ja mitgeschwungen ist, plus ich möchte irgendeine Wertigkeit haben für andere. Immer wieder Leute in meinem Leben, oder gleichzeitig aber auch in diesem Mangel an Selbstliebe und das unendliche Buhlen nach Liebe und Anerkennung, Wertschätzung. Alles Faktoren, die mir unglaublich wichtig waren. Also dieses Gefühl von außen, dass mir jemand sagt, dass ich wertvoll bin, dass ich schön bin und so weiter. Und war halt krass im Mangel. Und wie wir alle wissen mittlerweile, das, was du halt aussendest, ziehst du auch an. Ich habe euch eben auch beschrieben, wie ich rumgelaufen bin, also mit meiner Körperhaltung allein schon. Ey, wenn du so raus ins Leben gehst, in dieser, ich sage jetzt mal genau so, in dieser Opferhaltung, wie geht man dann mit dir um? Wie mit einem Opfer halt. Also wenn du schon das geschossene Reh machst, dann musst du dich nicht wundern, wenn du gefressen wirst. Ist so. Also klingt vielleicht hart, aber je instabiler du halt, und gerade in der Schule, in so einer Zeit, kein Wunder. So. Und ich war halt immer mehr in diesem Mangel und bin irgendwann auf Menschen getroffen, die auch sehr im Mangel waren, denen ich aber irgendwie so ein bisschen sagen konnte, wie man Dinge vielleicht besser macht. Zum Beispiel nicht so viel Drogen zu konsumieren. Es waren Leute, die haben echt viel gekifft, aber auch andere Drogen zu sich genommen. Also im Grunde alles, was man sich irgendwie vorstellen kann. Mhm. Und am Anfang habe ich das nicht so richtig mitbekommen. Ich habe ja selber in Anführungszeichen nur geraucht. Und bin da dann irgendwie so reingerutscht. Dann war plötzlich so der erste Joint. Dann habe ich gemerkt, nee, das ist nichts für mich. Und habe auch dann angefangen, diesen Menschen eher beibringen zu wollen, hey, das Leben hält doch so viel mehr bereit. Und auch du hast viele Talente, ne? So nach dem Motto. Und mach doch deinen Job und geh doch dahin und mach was draus. Und gegen diese chemischen Drogen war ich immer brutal. Ja, fand ich ganz schlimm. Und irgendwann habe ich da echt dazugehört auf eine Art und Weise. Ich war ganz, ganz oft dort. Aber wie wir alle wissen, so eine Herde akzeptiert dich halt nur, wenn du auch irgendwie ein Teil der Herde bist, ne? Also keine Herde akzeptiert dich, wenn du wirklich komplett anders bist. Das heißt, du fängst auch an, dich immer mehr anzupassen. Und ich habe die gleiche Musik gehört, ich habe die gleiche Sprache gesprochen, ich wurde immer mehr so ein bisschen so. Chemische Drogen immer noch, no go. Ging für mich gar nicht. Und ich habe immer wieder auch an denen rumgemeckert, was das angeht. Dann war ein Tag, da war sogar ein kleines Kind dabei, 3, 4 Jahre, der Sohn von einem Mädel dort. Und ich kam da in die Wohnung, ich kam dann nach Hause, in Anführungszeichen, und mache die Wohnungstür auf und sehe das Kind, sehe die ganzen Leute da sitzen und der Tisch voller Drogen, voller Pep, Koks, Speed, alles das Gleiche am Ende, Pillen und Kram und Bomben und tralala. Und ich bin echt ausgelöst und habe gesagt, das kann nicht wahr sein und räum den Scheiß jetzt weg. Ich kann das nicht mehr sehen und ne, es ist echt so aus mir rausgeplatzt. Und dann hat mich aber jemand mal ganz, ganz schnell nochmal auf den Boden der Tatsachen geholt, indem er mich an meinen Klamotten gepackt, gegen die Wand geschmissen hat und mich angebrüllt hat. Ich hätte ja gar keine Ahnung, wie es ihm geht und wie es diesen Leuten hier geht. Und was er in dem Moment getan hat, ist ja im Grunde mich wieder rausgestellt. Also, ne, ich hatte mal so eine Gruppe, wo ich irgendwie mich so ein bisschen dazugehörig gefühlt habe. So meine Klasse. Also jetzt im Nachhinein, damals dachte ich so. Aber das war ein ganz krasser Trigger-Moment für mich, weil er mich wieder herausgestellt hat und gesagt hat, du gehörst hier nicht dazu, du hast gar keine Ahnung, wie es uns geht. Und dann hast du verschiedene Möglichkeiten zu reagieren. Meine war, stimmt, gleich weiß ich's. Und das war der Tag, an dem ich meine erste Leine gezogen habe. Und dann ging es 2 Jahre so richtig bergab. Ja, also ich war dann, ist erstmal ganz strange, weil wenn du so eine Line siehst, ich habe gar nichts gemerkt erstmal. Ich dachte, mein Gott, was haben die alle an dem Zeug? Bringt gar nichts. Bis es dann irgendwann 5 Uhr morgens war und ich war immer noch am Zeichnen. Dann dachte ich, okay, das ist schon ungewöhnlich für mich. Und dann ging so ein Teufelskreis los, weil ich ja immer noch jobben war auch. Ne? Und dann habe ich nachts gearbeitet, kam dann zurück. Dann waren alle wach, dann machst du halt mit. Dann ist es irgendwann morgens. Dann weißt du, okay, ich muss in 3 Stunden arbeiten, dann ziehst du weiter durch und irgendwann war ich bis zu 5 Tage wach. Und ja, entsprechend sieht man dann aber auch irgendwann aus. Also ich hatte auf meine fast 1,80 Körpergröße noch knapp 40 Kilo. Wer mich heute kennt, auch von Fotos oder so, ich habe heute an die 60 Kilo und ich bin jetzt nicht kräftig. Also es war schon kurz vor Ende.
Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Das heißt, du hättest es da einfach nicht mehr ausgehalten, sozusagen da dann mehr oder weniger alleine dazustehen oder die Außenseiterin zu sein, wieder von der Gruppe verstoßen zu werden. Du hast gesagt, okay, dann lieber den Weg und den, klar, dann bist du da einmal drin und klar, und dann spürst du das. Das glaube ich sofort, dass dann am Anfang natürlich das Zugehörigkeitsgefühl und das Gruppengefühl erstmal noch so richtig erstmal sich steigert und das dich dann noch mehr reintreibt, unabhängig davon, dass Drogen allgemein abhängig machen.
Genau, und das ist schön, dass du es gerade nochmal aufgreifst, weil das ist das, worum ich auch heute einerseits öffentlich auch über die Sachen mit den Drogen spreche, aber auch immer, was mir ganz wichtig ist im übertragenen Sinne, auch an die Zuhörer, dass du, wenn du jetzt nichts mit Drogen hoffentlich bitte zu tun hast, dann mal so darauf aufmerksam zu machen, wo sind wir denn noch abhängig? Also abhängig von Aufmerksamkeit, von Anerkennung. Weil genauso ging es ja bei mir auch los. Und am Ende kann das in der Drogensucht enden, es kann in der Alkoholsucht enden, es kann auch nur in der Co-Abhängigkeit zu jemand anderem enden, es kann in einer Depression enden und damit mit einer Abhängigkeit von Medikamenten oder was auch immer. Aber es beginnt oft schon mit diesem Abhängigsein überhaupt von außen, von der Anerkennung von außen, von der Zugehörigkeit, Wertschätzung von außen zu wollen, unbedingt um jeden Preis.
Das hat aber nichts damit zu tun, also das ist vielleicht dieses Thema, weil es ja so ein wichtiges Thema, ne? Nochmal versuchen zu umreißen. Hat nichts damit zu tun, dass jeder Mensch das in irgendeiner Form gerne hat und auch vielleicht auch zu einer gewissen Weise braucht oder dass es einem gut tut. Damit hat es nichts zu tun.
Nee, um Himmels Willen, genau, nicht verstehen. Also ich habe das auch jetzt und heute. Ja. Also jeder, also das ist ja eins unserer Grundbedürfnisse, dazu zu gehören. Das ist ja genau der Grund, warum die größte Angst der Menschen wohl nicht der Tod sein soll, sondern vor anderen zu sprechen, weil sie damit ganz, ganz viel von sich preisgeben, sich angreifbar machen. Und dieses sich angreifbar, gerade von einer Bühne zu sprechen, dann hast du so die Herde, Mensch, also deine Herde, Mensch, vor dir sitzen und die Gefahr bestünde jetzt, dass sie dich aus irgendeinem Grund ausschließen. Und wenn es nur in diesem Moment ist. Und dieses Ausgeschlossenwerden triggert ja unser Reptilienhirn und sagt, alles dafür tun, um nicht vom Stamm ausgeschlossen zu werden, denn das bedeutet den Tod. Das ist gleichbedeutend mit Tod. Deswegen haben wir alle dieses Gefühl von also wir wollen dazugehören, ganz, ganz klar. Ja, es ist eben nur, das ist eben diese Schwelle, wenn es krankhaft wird, dann vor allem weißt dann, wenn du selber, wenn du dieses Selbstbewusstsein so gar nicht hast, wenn du überhaupt nicht weißt, wer du bist, wo deine Talente liegen, was du alles kannst, wozu du in der Lage bist, wenn du dir das mal selber zutraust und vielleicht auch mal anfängst zu verstehen, dass die Herde, mit der du dich vielleicht aktuell umgibst, nicht die einzige ist, die dir Anerkennung schenken kann. Sei das Familie, deine aktuellen Freunde, Bekannte, Kollegen, sondern da gibt's so viele andere kleine Herden, die dich mit offenen Armen und Küssen nehmen. Und ich glaube, da brauchst du eben diesen mutigen Schritt mal rauszugehen. Ja.
Ja, und im Zweifel einfach das Wissen, den Glauben und auch es im optimalen Fall schon mal erlebt zu haben, dass man sich selber auch genug sein kann. Ne? Also, dass, wenn es hart auf hart kommt, man die Sicherheit und den Frieden und das Glück auch in sich selber finden kann.
Absolut.
Okay, wow. Das heißt, das war dann so eine Phase von 3 Jahren direkt dann vom Abi weg oder vom nicht teilgenommenen oder teilweise teilgenommenen Abi weg, die ziemlich heftig war. Was war denn da in der Zeit dann mit deiner Mom? Hat die dich da noch erreicht? Hat die das gemerkt? Wie war da das Verhältnis?
Ganz, ganz schwierig. Also auch da wieder, ich habe immer versucht, das alles sehr, sehr gut zu verstecken. Es gab eine Situation, da erinnere ich mich schon ganz genau, meine Mama, also ich war auch kaum noch in meinem Elternhaus. Ich habe dann dort bei denen, bei den Jungs da halt gelebt auch irgendwo und war ganz selten natürlich zu Hause, weil mir schon auch klar war, dass meine Mutter irgendwas merken wird wahrscheinlich, egal wie sehr ich mich bemühe und alle. Vielleicht hat ja doch der ein oder andere von euch schon mal gekifft oder irgendeinen Mist gemacht und wollte dann dafür sorgen, dass es jemand nicht merkt. Und sobald du versuchst, dass es jemand nicht merkt, dann wird's richtig strange. Du kannst selbst davon ausgehen, dass die Leute das merken. So. Und ich sehe mich da heute noch von außen. Ich bin in mein Elternhaus. Meine Mama saß unten am Schreibtisch im Arbeitszimmer. Und ich wollte nur ein paar Sachen mitnehmen. Und habe ja immer nur gesagt, ich bin halt bei Freunden, ich wohne da in Saarbrücken halt. Und da war ich sowas am Erzählen, oder sie hat mir irgendwas erzählen wollen. Und ich stand im Türrahmen vom Arbeitszimmer und sie starrt mich plötzlich an und ich merke, dass ihr Blick immer komischer, fragender wird, aber auch schon fast so ein bisschen ängstlich besorgt. Mhm. Und irgendwann höre ich halt auf zu sprechen und sie sagt, Veronika, was machst du denn da? Und in dem Moment merke ich, wie unfassbar verkorkst ich in diesem Türrahmen stehe. Das ist mir vorher überhaupt nicht aufgefallen. Ich kann das ganz schwer jetzt, glaube ich, beschreiben, aber ich hatte die Beine so ein bisschen verknotet, stand ich da, teils angelehnt am Türrahmen, die Arme auch so ganz verschlungen über dem Kopf, und stand so völlig, also in dem Moment, wo sie sagte, ist mir halt erst bewusst geworden, ich dachte, Alter, wie stehe ich denn hier? Und habe dann halt alles so gelöst und gesagt, nee, nix, weiß nicht. Und mir war klar, dass sie irgendwas natürlich, also spätestens da, ja. Und jetzt muss ich meine Mama da auch wirklich ganz doll in Schutz nehmen. Sie wusste damit auch erstmal gar nicht umzugehen. Sie hatte natürlich Angst, dass sie, wenn sie Dinge jetzt klar anspricht, dass sie mich dann verliert. Also, dass ich ihr dann so den Rücken kehre, dass ich komplett zumache und sie mich gar nicht mehr kriegt. Ja? Und deswegen hat sie versucht, da immer so ein bisschen, glaube ich, detektivmäßig ranzugehen und da mehr über mich rauszufinden und wo ich wirklich bin und was ich wirklich tue. In der Zwischenzeit war ich aber schon kurz vor Ende, wie gesagt. Also, es ging ja dann ziemlich rapide, und mein Körper hat immer mehr abgebaut, wird immer dünner und hatte immer mehr Halluzinationen und auch so ganz, ganz komische Sachen. Und eines Tages war ich tatsächlich wieder, da habe ich sogar übernachtet in meinem Elternhaus und dann ist das Schlimmste passiert, was dir passieren kann in so einer Situation. Und zwar hatte ich mein Speed mit den Päckchen und den Kärtchen und den Geldscheinröllchen, wie man das so zu sich nimmt, und einem Spiegel. Das war alles unten im Keller, hatte ich das gelagert in unserem Elternhaus. Und ich habe es halt einfach da unten irgendwo versteckt, in Anführungszeichen. Und bin dann tatsächlich in dieser Nacht nicht mehr runter und bin dann irgendwann eingeschlafen. Und morgens mache ich die Augen auf und dann wirklich so wie im Film. Ne? Also die Szene wäre, wenn es ein Film wäre, so, dass man wirklich meine Augen von nah sieht, so ganz reingesummt und gehen einfach auf und ich denke, fuck. In dem Moment wach geworden und dachte, ich habe die Sachen nicht weggeräumt. Und renne aus dieser Wohnung runter in den Keller und es ist weg.
Shit.
Ja. Und dann dachte ich, und dann wird die richtig heiß. Und wir hatten, ich bin dann rauf und ich wusste ja, also wenn du nur so diesen Moment abwartest, ne, bis sowas auf den Tisch kommt, weiß nicht, ob das jemand kennt, die unangenehmste Situation von allem ist dieser Zwischenmoment eigentlich, wenn alle wissen, was gerade Sache ist, aber niemand spricht es bislang aus und plötzlich sprach es irgendjemand an und dann ist es eigentlich von 0 auf 100 explodiert. Ich bin völlig ausgerastet. Natürlich war das eine reine Schutzfunktion, auch da wieder an all das ist eine Sache von mit Emotionen umgehen, was ich nämlich nie gelernt habe. Ist mit Emotionen umgehen. Ich habe eben gesagt, meine Mama war sehr, sehr diszipliniert. Sie heute noch. Sie ist sehr erfolgsorientiert. Die ist unfassbar zuverlässig und zack, 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 zack. Aber Emotion ist nicht ihr Thema. Und ich habe nie gelernt, mit Trauer und Wut richtig umzugehen. Vor allem mit Wut. Das war schon im Elternhaus meiner Mama war das einfach nicht angebracht. Man wurde nicht wütend. Wenn man wütend aufeinander war, dann hat sich einer umgedreht, hat die Tür geknallt und ist gegangen. Und dann wurde einfach 4 Tage nicht miteinander gesprochen und irgendwann hat man sich wieder so langsam mit einem angenähert und nochmal eine Woche später war alles wieder normal. Ja, so lief das ab. Und
aber ohne richtig drüber gesprochen zu haben wahrscheinlich, sondern einfach, weil man sich dann wieder aneinander gewöhnt hat. So.
Genau, genau. Hat irgendwie dann, ne, man hat es vielleicht auch einfach echt vergessen. Ja. Und man, genau, es wurde nie irgendwas angesprochen, es war nie in diesem Haus. Und ich vom Kind an, ich habe das einfach nicht gelernt, damit umzugehen, auch in so einer Situation. Das war die krasseste Drucksituation, wie was ich vielleicht vorstellen kann, meines Lebens. Und ich bin völlig ausgerastet. Ich war einfach nur wütend. Ich habe geschrien. Ich bin ausgeflippt. Ich habe dann und was habe ich zu meiner Mutter auch? Das erzähle ich gerade zum allerersten Mal, weil es mir gerade nochmal einfällt. Original habe ich zu meiner Mutter in der Küche oben gesagt: Du hast doch keine Ahnung, wie das ist. Ich weiß es noch exakt. Weil genau das war eben der Punkt, dass ich ihr versucht habe zu sagen: Du hast doch keine Ahnung, wie es mir geht. Du weißt doch gar nicht, was los ist. Und dann bin ich abgehauen, meine Mutter hat die Polizei gerufen, ach, es war noch ziemlich viel los. Und ich bin tatsächlich wieder dorthin zurück. Aber um die Sache jetzt vielleicht ein bisschen abzukürzen, danach ging es relativ schnell. Also mir ist sehr, sehr viel Gewalt passiert, noch ziemlich kurz danach. Also ich würde fast sagen, so in der Woche, in den nächsten 2-3 Wochen maximal. Sehr, sehr viel Gewalt widerfahren.
Was heißt Gewalt? Und,
ja gut, also erstmal sind die ja eh nicht so zimperlich, ne, die Jungs. Also so auch.
Also die Jungs, mit denen du Drogen genommen hast. Also deine Clique.
Ja, ich sag jetzt mal so, die Szene an sich ist ja nicht zimperlich. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, ja. Und ja, da war dann schon so in den kleinsten Situationen irgendwie, ja, du hast mir 2 Gramm Pep geklaut oder was weiß ich. Und ich dachte, was ist denn Quatsch? Nee, und ein sehr hohes Gewaltpotenzial sowieso. Und ja, aber das war dann eher so, das war jetzt noch nichts, wo ich irgendwie jetzt wirklich verletzt geworden, also wirklich verletzt gewesen wäre. Aber es gab halt eine Situation, in der ich wirklich dachte, okay, das war's. Wo ich mich gedanklich schon von meiner Mama und von meinem Leben und von allem verabschiedet habe, weil ich nackt im Hausflur von diesem Mehrfamilienhaus lag, also im Treppenhaus, als ich so halbwegs zu mir kam und erstmal so ein bisschen checken musste, was gerade los ist, wo ich bin und was gerade passiert ist. Und ich habe mein Herz hat geschlagen, ich noch nie in meinem Leben habe schlagen spüren, also ein Speed drauf, dass ich dachte, gleich ist vorbei. Ich hatte unglaublich kalt und mir tat vor allem alles weh. Alles. Ich habe versucht, irgendwas zu bewegen. Ich konnte nichts bewegen. Ich habe versucht, aufzustehen, habe gemerkt, stehen geht gar nicht. Laufen ging erst recht nicht. Also gar keine Chance. Und ich habe so nach und nach gecheckt, was passiert ist. Es war im Grunde nämlich auch so, dass ich noch mittendrin war, dass es noch gar nicht wirklich vorbei war. Ich nur nochmal mein Bewusstsein ein bisschen zurückerlangt habe, aber dann noch registriert habe, dass der Typ oben immer noch in der Tür stand und mir meine Möbel und alles Mögliche durchs Treppenhaus übergeschmissen hat und mich irgendwie zusammengebrüllt hat und mich kurz vorher vergewaltigt hatte. Und ich wusste, ich habe jetzt keine Kraft mehr. Mein Körper war sowieso kaputt, also einfach wirklich auch von den Drogen kaputt. Also gerade chemische Drogen greifen ja als allererstes deine Muskeln, überhaupt nicht, deine Fettzellen an, deswegen das Abnehmen. Dann aber auch eben die Muskeln. Und ich wurde halt immer schwächer. Ich sah völlig eingefallen. Ich hatte ja wirklich körperlich eh schon keine Kraft mehr. Und in dem Moment war mir klar, ich werde das nicht schaffen. Also rein körperlich war es das. Und das war wirklich auch einer der aller schlimmsten Momente, so dieses, ich weiß nicht, ob jemand, ich hoffe es nicht, mal in der Situation war, dass man wirklich das Gefühl hat, ich verabschiede mich jetzt. Ne, so mental, schon mal von allen. Und dann hatte ich meine Mama im Kopf und das war das Allerschlimmste. Also meine Mama war immer noch die, zu der ich aber mein wichtigster Mensch einfach in meinem Leben. Und der einzige Satz, der mir plötzlich wie im Loop immer wieder durch den Kopf ging, war meine Mama, die mir gesagt hat, Kind, du kannst alles sein, du kannst alles werden, was immer du möchtest, wenn du es mit Herz und mit Leidenschaft tust. Du hast so viele Talente. Und dieser Satz, original, ich kann mir es bis heute nicht erklären, ging mir durch den Kopf. Immer und immer und immer wieder im Loop, im Loop, im Loop. Und ich habe mich auch, ich weiß, dass ich mich noch bewusst frage, wo kommt das jetzt her? Was soll das? Und ich bin aufgestanden irgendwann. Ich habe keine Zeit einschätzen. Ich weiß es nicht, wie lange ich da lag. Ich weiß es nicht. Aber ich bin irgendwann da raus. Ich weiß noch, dass ich zur Telefonzelle bin, Polizei gerufen habe. Und Ende vom Lied war, dass ich auf jeden Fall nochmal in meinem Elternhaus in dieser Wohnung unten lag. Und ich würde gern davon erzählen, was in dieser Zwischenzeit passiert ist oder wie das kam, was meine Mama, ob die das mit, ich weiß es aber nicht. Ich lag da und habe 5 Tage geschlafen. Also wirklich hier, ich war zwischendurch auf dem Klo und habe mich hingelegt, das war's. Ich habe auch kaum gegessen, ich habe einfach 5 Tage geschlafen. Und seitdem bin ich nie wieder dahin. Es war wie rausgerissen aus dieser Welt, durch diesen einen Moment, in dem mir klar war, wenn ich noch irgendwas in diesem Leben erreicht will und wenn ich möchte, dass es hier nicht vorbei ist, dann jetzt. Und ich wusste immer noch nicht, was ich jetzt machen soll, aber die Entscheidung war auf jeden Fall klar. Nie wieder zurück.
Oh, wow.
Ja.
Wie alt warst du da?
20.
20 Jahre jung.
Insgesamt waren es etwa 2,5 Jahre. Also, ja.
20 Jahre. Und das war dein Freund, der dich vergewaltigt hat. Und dann hast du gemeinsam Wohnung geschmissen oder einen Freund.
Nee, wir waren nicht zusammen. Da waren etliche Annäherungsversuche, aber ja.
Oh. Danach hast du die Polizei gerufen. Sie haben dich geholt, zu deiner Mutter gebracht, da hast du 5 Tage geschlafen.
Yes.
Hast du ihn angezeigt?
Nein. Bis heute tatsächlich nicht. Aus vielen Gründen. Ich glaube, es ist einmal so, dass ich ja auch erst, muss man fast sagen, jetzt seit fast 4 Jahre in der Persönlichkeitsentwicklung bin und ganz viel erstmal über mich gelernt habe. Ja? Und erstmal bei mir war, ganz, ganz viel bei mir aufgeräumt habe. Und dann auch angefangen habe zu überlegen, warum sind andere Menschen, wie sie sind? Und wo ist da der Mangel? Und warum handeln Menschen, wie sie handeln? Und so weiter. Und und ich war bis dahin noch nie so richtig an dem Punkt, ich war zunächst mal an dem Punkt, dass das natürlich in keiner Weise in Ordnung ist. Das muss man ja ganz klar sagen, ja. Und ich war sehr, sehr verletzt, also einmal auch körperlich, aber halt auch irgendwo psychisch, ja. Ich kann es ganz schwer beschreiben, aber ich glaube, ich sehe tatsächlich mehr den Jungen, der dem genauso ganz viel gefehlt hat und der einen ganz, ganz schlechten Weg gewählt hat, damit umzugehen und auch einen ganz schlechten Lebensweg gewählt hat, der unglaublich gestraft ist mit dem Leben, das er führt. Und da war ich ganz lang. Ne, dass ich mich
warst du da sofort oder bist du da jetzt?
Da bin ich jetzt, aber ich hatte tatsächlich wirklich nie lange dieses Vorwurfsding.
Ja, hast du dir selber die Schuld gegeben? Oder ich meine, irgendjemand musste doch die Schuld geben, oder? Das ist doch, das müssen wir doch. Also entweder jemand anders oder uns selbst. Also irgendwie, oder? Ja. Also, oder nicht?
Tatsächlich, ich glaube, das ist schön, dass du sagst, weil ich glaube, man sagt ja auch, dass es ganz vielen Vergewaltigungsopfern auch so geht, dass sie sich selber die Schuld geben. Oder auch wenn Frauen von ihren Männern geschlagen werden. Oder übrigens, ich möchte das mal gar nicht so generalisieren, es gibt es auch umgekehrt geschlechtlich, I know. Mhm. Aber dass man halt als Opfer die Schuld bei sich selber sucht. Vor allem dann, wenn es einem auch noch eingeredet wird. Dazu hatte er in dem Fall ja gar keine Möglichkeit mehr, weil ich war wirklich seitdem nie wieder dort. Ja? Aber ich glaube, ich hatte kein Bedürfnis danach, ihm die Schuld zu geben, sondern ich war plötzlich fixiert darauf, dass ich mein Leben in den Griff kriege. Und dass ich so sehr daran geglaubt habe, dass ich wirklich viele Talente habe und dass ich so viel kann und dass ich noch so viel Lebendigkeit aus diesem Leben holen will, dass das mein voller Fokus war erstmal. Und ich das selber komplett auch verdrängt habe. Ich habe darüber nie wieder großartig nachgedacht. Mir ging es ab und an, ging mir das mal so abends durch den Kopf und dann habe ich es weggedrückt und dann war gut. Ja. Ich war einfach so sehr bei mir. Ich habe keinen Schuldigen gerade gebraucht, sondern ich wollte mein Leben in den Griff kriegen. Und dann bin ich vielleicht, wie gesagt, auch durch die Persönlichkeitsentwicklung dahin gekommen, dass ich dachte, ich glaube, Menschen, die solche Dinge tun, haben mehr Mitleid verdient als Schuld. Es ist auch hier natürlich immer ein Riesenunterschied, ob wir über Serientäter sprechen oder ne, Menschen, die regelmäßig ihre Frauen schlagen oder was auch immer. Natürlich muss man dagegen vorgehen, da bin ich auch total dafür. Am Ende ist aber vielleicht auch so ein bisschen der Appell, kümmere dich doch in allererster Linie mal um dich. Weil es gibt eben auch die kenne ich aus erster Hand, von damals auch, ne, die ihre Typen anzeigen und anzeigen und anzeigen und anzeigen und anzeigen und anzeigen. Aber sie sind immer noch da.
Ja, ich denke, ja, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Man muss das trennen zwischen Anzeigen, um vielleicht auch andere potenziell irgendwann mal davor zu schützen oder vielleicht auch unterm Strich jemanden zu helfen, ja, durch so eine Situation irgendwie da irgendwann mal aus einem Loop rauszukommen oder aus einer Abwärtsspirale oder, ne? So, das ist das eine, was man sagt, okay, das muss man vielleicht machen aus Gründen, des anderen, aber, und das kannst nur du für dich lösen, ne? Also eine Anzeige macht das auch nicht besser, ne? Also, wie du mit so einer schrecklichen Situation klarkommst, wie du das mit dir selber ausmachst, was du draus ziehst und wie es das in der Zukunft begleitet, da hilft keine Anzeige, da hilft niemand. Das musst du für dich selber regeln.
Ja, das ist es halt. Und ich glaube, es ist einerseits so, dass es erstens muss einem ja auch klar sein in so einem Moment, dass eine Anzeige bedeutet, du wirst vor Gericht aussagen und du wirst alles sagen. Du wirst ins Detail gehen und du wirst alles aussprechen müssen. Und das ist der Grund, warum die Dunkelziffer bei solchen Gewalttaten extrem hoch ist. Weil welche Frau setzt sich dahin und sagt, ja, und dann ist das passiert und dann hat er das gemacht und das war so und das tust du nicht. Also die wenigsten. Das ist, weil das zwar nicht aus Ego, sondern weil das unfassbar schmerzvoll ist. Das ist nicht so einfach. Bei mir kommt vielleicht noch dazu, dass ich so unter Drogen stand die ganzen Jahre, dass ich kaum ein Erinnerungsvermögen noch hatte. Also ich wusste, ich glaube, ich habe mich gar nicht getraut, auszusagen in dem Moment dann so richtig, weil die wollen ja alles wissen. Ich habe schon mal vor Gericht ausgesagt, in einer anderen Sache. Und das muss einem natürlich bewusst sein. Und wie gesagt, ich kannte den Typ 2 Jahre. Das ist, ja, also es ist eben jetzt nicht so, dass es wie gesagt, bei einem Serientäter oder so, dann ist es schon nochmal eine andere Sache. Oder wenn es ein Fremder ist, wo du halt nicht weißt, ist es ein Serientäter. Ich glaube, das ist immer nochmal was anderes. Es ist eine andere Schwelle, glaube ich, für eine Anzeige. Ja. Und auch natürlich in allererster Linie, wie sehr du mit dir im Reinen bist, halt, wie sehr du klar bist. Ne? Wenn eine gesunde, stabile Frau irgendwie überfallen wird und ihr sowas passiert, ist es, glaube ich, nochmal eine andere Sache, da natürlich sofort auch gerichtlich gegen vorzugehen und die Polizei zu holen. Und ja, ich war einfach, mir war klar, das werde ich nicht überleben. Vorbei.
Oh. Wahnsinn. Aber du hast es rausgeschafft und das ist ja die schöne Botschaft, dass du dann dieses Mantra im Kopf hattest, dass dir deine Mutter eingepflanzt hast, dass dir irgendwie die Kraft gegeben hat, so aus der Situation rauszukommen. Danach hat dir dein Körper irgendwie 5 Tage Bettruhe verordnet. Und dann, wie sah der Ausstieg dann aus? Was hast du dann gemacht? Also wer hat dir dann da Halt gegeben? Was waren dann die nächsten Schritte?
Ich habe eben davon gesprochen, dass Menschen einfach in unser Leben kommen und irgendeine Aufgabe scheinbar haben und dann irgendwann wieder wechseln. In meinem Fall war das eine Freundin, die nicht einfach nur eine Freundin war, sondern das war wie eine Schwester. Die war plötzlich einfach da. Und auch unser Zusammentreffen war der absolute Knüller. Wir standen beide viel zu spät angekommen. Wo ist jetzt an der Stelle völlig egal. Doch komm, Uniklinik, weil ich habe dann eine Logopädie-Ausbildung erstmal mir angetan. Also weil ich dachte, ne, vielleicht ist es das so zwischendurch. Und da sind wir beide viel zu spät, beide mit rasanter Geschwindigkeit auf dem Parkplatz gecruised, im Halteverbot, beide im Halteverbot geparkt, beide völlig zerzaust ausgestiegen und auf dem Weg dorthin hektisch in der Tasche wühlend nach einer Zigarette noch. Wir wollten noch eine rauchen. Wir waren zwar viel zu spät, aber ja, und nochmal, also wir kannten uns nicht. Ja, wir kannten uns gar nicht, wir hatten uns noch nie gesehen vorher. Und ich habe kein Feuer gefunden und deshalb so gewühlt. Und sie hat auch kein Feuer gefunden und deshalb so gewühlt. Und wir sind halt schier gegeneinander geknallt, gucken uns an. Wir sind uns auch äußerlich leicht ähnlich. Total crazy Situation. Und dann sage ich, oder sie sagt, Entschuldigung, hast du Feuer? Und dann habe ich gesagt, nee, wollte ich auch gerade fragen. Ich bin eigentlich viel zu spät. Ja, ich auch. So, also so war unser erstes Aufeinandertreffen. By the way, ich rauche heute nicht mehr, weil ich so viel davon spreche. Das war unser erstes Aufeinandertreffen und seitdem waren wir, sie war einfach meine Seelenverwandte, mein Zwilling, total crazy. Und sie hat in einer Bar gearbeitet, dann damals, als ich, also nach meinen 5 Tagen Bettruhe oder länger war das insgesamt wahrscheinlich. Und ich wusste immer noch nicht, wohin mit meinem Leben und bin zu ihr in die Bar. Und habe mich an die Bar gesetzt und habe wahrscheinlich in meinem Stadion irgendwas und habe mir Gedanken gemacht, während sie da am Rumrennen war im Job. Und da lag an der Theke ein Star-Steam-Heftchen. Nochmal Appell an alle Saarländer. Das ist so ein Heftchen, da stehen Veranstaltungen drin. Ne? Aha. Und zwischen diesen Veranstaltungen sind immer so Werbeseiten. Ihr kennt das, ihr habt das bestimmt in eurem Bundesland auch. Und da war eine Werbeseite und da stand: Wir suchen dich. Ich weiß, das steht oft irgendwo, aber in dem Moment, wir sprechen vom Thema Fokus, ja.
Hast
und in
du
dem
dich
Moment,
angesprochen gefühlt? 100%.
So krass, ich habe noch nie die 3 Worte, ja. Wir suchen dich, so in meinem Herzen gespürt beim Lesen, als in dieser Sekunde. Ich war ja völlig lazy, saß ich da in der Theke, hatte keine Ahnung, was in meinem Leben passiert und war einfach so random am Blättern. Und dann lese ich das und irgendwas in mir hat gesagt, stopp, hingucken, jetzt. Yes. So, was haben die gesucht? Tanzlehrerin 2000, also Ausbildung dann 2013, 14. Irgendwas. Und nee, stimmt gar nicht, Quatsch, früher. Ist ja egal. Ach, ich bin ganz schlecht in sowas. Also, ne, Tanzlehrerin.
Ja, Tanzlehrerin Ausbildung.
Ausbildung, ja. Und ich dachte, das klingt echt cool. Ich fand Tanzen immer cool, ich konnte es halt nicht. Also ich bin, wie gesagt, fast 1,80, also bei mir sah jede Bewegung flachsig aus. Ich war Josef beim Krippenspiel, also das war meine Rolle auf der Bühne.
Ich war Josef beim Krippenspiel.
Original.
Okay.
Gibt es Bilder davon. Aber irgendwas in mir hat gesagt, das ist mega, mach das. Ist so crazy. Deswegen spreche ich von dem Thema Ausstrahlung heute auch ganz viel, weil ich bin tatsächlich am nächsten Tag dahin, in diese Tanzschule. Ohne Bewerbungsunterlagen, ohne alles, aber mit einer festen Entscheidung. Nämlich, ich glaube, ich will Tanzlehrerin werden. Und dann habe ich mit diesem Chef gesprochen und habe ihm original auch gesagt, also es ist so, ich kann nicht tanzen, aber ich glaube, ich wäre eine gute Tanzlehrerin. Und der Geier, was ihn geritten hat, aber er hat dann halt gesagt, komm mal morgen vorbei. Du machst mal Kindertanzen mit. Boom. Und dann ging die Reise los. Weil dann, ab diesem Tag, bin ich mit meinen fast 1,80 als Krabbe durch den Kindertanzkurs, als Hund, als Giraffe, als Affe, als Nilpferd, völlig egal. Dann bin ich, also übrigens nicht, dass mir das leicht gefallen wäre, aber so ging eben diese Reise los. Ich fand es ganz furchtbar am Anfang. Aber die Kinder und dieses Gespür, wie sehr die Kinder auf mich geflogen sind und wie die mich geliebt und umarmt haben, egal wie scheiße ich als Krabbe beim Krabbentanz auch war. Ich glaube, das war ein wichtiges Learning. Dann ging es weiter mit Solo-Tanzbereich. Ich habe dann natürlich den Zumba-Instructor gemacht und Dance for Fans und Standard Latein ist eigentlich der Hauptbestandteil dieser Ausbildung. Und dort lernst du vor allem Veronika Beine strecken. Veronika Stabilität, Balance, Schultern senken, nichts mehr Schultern nach vorne, Schultern hochziehen vor Anspannung. Nein, es muss alles perfekt positioniert sein. Langer Hals, Kopf nach oben, Raum einnehmen, auch mit den Armen. Ich habe zum ersten Mal in meinem ganzen Leben gespürt, was es heißt, Raum einzunehmen. Was ist, wie viel Raum mir gehört. Was mein Raum ist, was mein, und also Vera Bückenbier zum Beispiel spricht auch davon, dass wir haben einmal den so einen persönlichen Raum, also unsichtbar so um uns, wo wir sagen würden, da ist jemand in meine persönliche Zone eingetreten und dann haben wir die Intimzone um uns rum. Und all das mal zu spüren, was ist eigentlich mein Raum? Was gehört denn alles zu mir? Das hat so mir so ein Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne. Ich bin mir bewusst darüber geworden, was, ne, wie, wer ich bin und wo ich hier hingehöre. Und dann halt, damit arbeite ich ja auch, jetzt würde ich es zu weit führen, aber es gibt einfach verschiedene Bewegungen tatsächlich, die ganz elementare mentale Probleme lösen können, ja, auch Mindsetting, einfach Denkstrukturen durchbrechen, ebenso wie Emotionen, die immer blockiert waren, emotionale Blockaden zu lösen. Und das nur, in Anführungszeichen, durch Standard Latein oder auch Solotanz, Hip-Hop, egal. Nicht nur dieses, ich sage jetzt mal so spiritueller, ich bin eine Alge, Tanz, ja, was auch alles kann man ja machen. Ja. Ist auch cool, hat alles seine Daseinsberechtigung, auch seinen Wert, es gibt auch bewegte Meditation, alles mega. Aber ich liebe halt den Ansatz des modernen Tanzens. Also, oder das darf auch sexy sein, das darf hart sein, das darf cool sein, das darf Rumba sein, Bachata, Salsa, egal, du kannst es mit allem machen. Und diese Ausbildung habe ich ja gemacht. Genau, die habe ich auch abgeschlossen. Ich bin tatsächlich auch zur letzten Prüfung hin. Wie war das? Ich habe es richtig durchgezogen.
Stark.
Habe noch verschiedene Scheine dann Kindertanzlehrer gemacht. Und da ist die Urkunde. Ich gucke gerade drauf. Genau, also ganz, ganz, ganz viel durch Tanz. Und es ist eigentlich vollkommen absurd, wenn ich halt mal so zurückspule in meine Jugend, dass ich jemals da stehen würde. Aber ich habe eben genau mir das erfüllt. Ich war plötzlich eine Art Lehrer. Du bist sowas von Lehrer. Die Leute kommen aber auch gerne zu mir, nicht wie in der Schule, ja, wo Kinder halt hin müssen, sondern die zu mir kommen, die sind da gerne. Ich kann sie in Bewegung bringen und ich habe halt nach und nach für mich selber gelernt, weil leider lernt man das in der Ausbildung nicht zum Tanzlehrer, was das so viel mehr kann. Also eben nicht nur, dass du eben eigentlich mit Tanz nicht Foxtrott lernst. Wer will denn Foxtrott? Mal ehrlich, wer braucht denn einen Foxtrott? Niemand braucht Foxtrott, aber was wir brauchen ist Raum einnehmen, Stabilität, Balance, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, loslassen können, Verantwortung übernehmen, Achtsamkeit. Das sind alles Dinge, die du mit dem Tanzen wahnsinnig gut trainierst. Ja, mein Chef hat das anders gesehen, weil ich habe dann irgendwann gesagt, wir müssen alles anders machen. Wir machen Scheißwerbung, weil wir werben halt mit Foxtrott. Ja? Mhm. Warum? Wir sind noch nicht mehr 1950. Wir müssen dringend unser Marketing überarbeiten. Und dann meinte er, ja, kannst du, Veronika, entweder du arbeitest hier ganz normal 60 Stunden die Woche nach unserem Plan oder du machst dich halt selbstständig. Da habe ich gesagt, alles klar. Wow.
So, okay, krass. Aber lass mal hier dieses Thema irgendwie über einen Strich drunter zieht. Tanzen hat sozusagen dein Leben verändert. Kann man das so sagen? Also von der Situation, dem Tal, aus dem du kommst, orientierungslos an der Theke zu sitzen, durch ein Magazin zu blättern, sich angesprochen zu fühlen von der Jobansage, wir suchen dich. Ja, wenn es immer so einfach wäre, Mädels rumzukriegen, ja, wir suchen dich, ich suche dich. Ja, alles klar, ich bin hier. Das hat irgendwie gepasst, ja. Da hast du dich direkt angesprochen gefühlt. Und
obwohl ich ja halt nie was mit hatte. Das ist halt das, ich glaube halt, das, was am Ende ja wirklich der entscheidende Faktor ist, wirklich diese Fokussache. Also, und ohne zu, wir sagen ja oft, du musst nicht nur weg von, du musst auch wissen hinzu. Also, ne, die meisten wissen nur, sie wollen weg von etwas, aber die wissen überhaupt nicht, wo sie hinwollen. Die wissen überhaupt nicht ihr Ziel, die kennen gar nicht ihre Vision. Ja, Leute, das kannte ich auch nicht. Und zwar so gar nicht. Ich war einfach nur ein komplettes Wrack. Psychisch, körperlich am Ende. Und gerade mal nochmal so, dass ich überlebensfähig war. Ja. Mhm. Mehr nicht. Ich hatte kein Ziel. Und nochmal, ich will übrigens das jetzt auch gar nicht diese andere Methode schlecht reden. Nein, für ganz viele super. Aber es gibt eben auch die Menschen, die haben noch nicht diese krasse Vision. Aber was die mal machen dürfen, ist diese klare Entscheidung, gegen eine Sache zu treffen. Mal wirklich, dann nimm dir halt erstmal dieses Weg von. Wovon willst du denn weg? Je klarer du dir das machst und diesen Schritt auch gehst und das endlich mal durchziehst, dann öffnen sich Türen. Du triffst eine Entscheidung und nochmal, das ist auch heute mein Thema, du strahlst das halt aus. Ja. Ich habe den puren Mangel ausgestrahlt früher. Was habe ich gekriegt? Mangel. Mangel, Mangel, Mangel. Schmerz, Schmerz, Schmerz. Ich brauche Liebe, ich brauche Liebe. Wenn du so raus in die Welt gehst, ob du es aussprichst oder nicht, du strahlst es aus.
Ja.
Und genauso eben auch am Ende die Entscheidung, ich möchte mein Leben in die Hand nehmen. Ich weiß, ich habe Talente. Ich weiß, ich kann mehr. Und das war mir klar. Sonst nichts.
Ja, und so dieses, ja, dieser Punkt, wo du sagst, ne, ich glaube, ich enorm wichtig, glaube ich auch komplett dran, zu sagen, die Entscheidung zu treffen, eine Tür zu schließen erstmal, dass ich eine andere aufmachen kann und vor allem, und das ist, glaube ich, und da gehört einfach dieses Vertrauen dazu und auch dieses, ja, diese Bereitschaft irgendwie, sich nicht direkt mit was identifizieren zu müssen, eine Tür zu schließen, bevor eine andere offen ist. Das heißt, irgendwo zumindest für eine gewisse Zeit und für eine Zeit, die du nicht bestimmen kannst, in einem gewissen Vakuum zu hängen, gefühlt. Ne?
Ja, die meisten haben wirklich Angst vor dem Ungewissen.
Ja.
Das ist ja unsere größte Angst. Ja, aber ich weiß ja nicht, was dann ist. Ja, der Job, so schlecht ist der ja nicht. Es könnte ja viel schlimmer sein. Aber vor allem das Schlimmste ist eigentlich, es nicht zu wissen, was kommt. Und ich wusste, ich hätte auch einfach da liegen bleiben können, da hätte ich safe gewusst, was kommt.
Ja. Ja, wow. Okay, wow. Aber wir waren an dem Punkt, du hast tanzen gelernt, es hat irgendwo dein Leben verändert, es hat dich verändert, du hast angefangen, dich wahrzunehmen, Selbstbewusstsein aufzubauen. Und da kamst du an den Punkt, wo dein Tanzlehrer dir gesagt hat, hey, wenn du dein eigenes Ding machen willst oder Dinge hier so machen willst, wie du sie machen willst, dann musst du sie selber machen. Ja, ja. Was hast du gemacht? Hast du dich dann als Tanzlehrerin selber selbstständig gemacht oder wann? Gehen wir es mal mit, wann, auch ein bisschen zeitlich, wann war das?
Ja, also im Nachhinein, also ich habe ja die Ausbildung, die geht tatsächlich 3 Jahre. Man kann beim ITV eine Tanzlehrerausbildung machen. Davon habe ich früher ganz, ganz viel Werbung auch gemacht, habe gesagt, mach das Leute, weil die meisten wissen gar nicht, dass es das gibt, wusste ich ja auch nicht damals. Ja. Heute muss ich sagen, du lernst dort tanzen. Du lernst dort tanzen. Aber die sagen, du bist danach Tanzlehrer. Mhm. Und damit hatte ich schon von Anfang an so ein bisschen ein Problem, weil ich gemerkt habe, okay, Leute, ich weiß jetzt, dass ich beim Tango die Fußspitze 1/8 auswärts und die Körperneigung auch 1/8 und dann muss der Arm im 45 und der im 90 Grad Winkel sein und wenn ich jetzt die Dame so drehe, dann muss ich hierauf achten und bla bla bla. Okay, ja, das sollte Inhalt sein, dass ich ja jemandem auch tanzen perfekt beibringen kann. Aber auch hier siehst du wieder, wie krass das alte Schule ist. Weil früher war Tanzen Knigge, es war auch nur Paartanz und so weiter. Ne? Also das war so dieses, und die unterrichten heute noch so, als würde es darum gehen, dass du als Tanzlehrer später zum Turnier gehst und dort ne, die perfekte Kür machst. Aber Leute, wir sollen doch unterrichten danach. Und dieser pädagogische Aspekt, wir haben einmal Moderationsseminar gehabt, nee, nicht mal ein Seminar, einen Tag. Von 5 war Moderation. Und da hatten wir den Typ, der mein RTL sagt. Ich kann es nicht so wie er. Aber dieser mein RTL-Typ, der macht noch alle, macht doch die Langnese und so. Und der war mega proud auf sich selbst. Irgendwie, der fand sich sehr cool. Ich fand den auch cool. Aber gelernt haben wir da so semi viel, ja. Wir haben viel gelacht. Wir fanden das irgendwie lustig. Yeah. Aber gut. So. Das heißt, Thema Stimme, Sprache. War kein Bestandteil, geschweige denn Menschentypen, ne Persönlichkeitsmodelle, Lernen überhaupt, wie verschiedene Lerntypen. Das lernst du alles nicht. Und okay, heute rege ich mich so darüber auf. Früher wusste ich nur, ich reg mich irgendwie auf, aber ich weiß nicht über was genau, weil ich kannte diese Themen ja selber nicht. Ich habe nur gemerkt, dass ich extrem intuitiv unterrichte. Ich hatte die größten Kinderkurse, weil ich mit denen immer Geschichten gemacht habe. Ich habe denen Geschichten aufgebaut. Dann haben wir uns ganze Parcours durch die Säle gebaut, während andere Tanzlehrer-Kollegen einfach ganz laut das rote Pferd angemacht haben jede Stunde und die Kinder haben halt Party gemacht. Und komischerweise waren meine Kurse was in dem Vergleich trotzdem voller. Ja? Und dieses langfristige Menschen mitnehmen, auf eine Reise nehmen und auch in den Erwachsenenbereich, ich unterrichte irgendwie anders. Mir ist es wichtig, dass sie das auch wirklich verstehen und dass sie vor allem, Achtung, miteinander gut funktionieren. Weil die meisten Paare, die einen Tanzkurs zusammen machen, trennen sich danach. Die wenigsten ist so. Aber am Ende liegt das ganz viel am Lehrer. Sorry, wenn ich das so krass sage. Also ist so, es liegt ganz viel an mir. Also wenn ihr mal einen Tanzkurs gemacht habt und ihr sagt, das war eine ganz schlimme Erfahrung, dann lag es am Lehrer. Weil es geht nicht darum, ob du die Schritte perfekt machst. Es geht darum, euch zu spüren. Und all solche Dinge wurden mir irgendwann so nach und nach ein bisschen bewusst. Plus, dass ich gedacht habe, sag mal, Veronika, was ist denn eigentlich mit dir passiert in der Zeit? Also ich hatte zwischendurch mal so komische Momente, wo mir diese ganzen Dinge, über die wir eben gesprochen haben, die ich ja alle ganz schnell verdrängt habe, und plötzlich war da mein neues Leben, plötzlich war ich Tanzlehrerin. Ich konnte das selber gar nicht glauben. Ich war so beschäftigt damit, nicht zu sterben vor Scham und überhaupt, dass ich mir nie wieder Gedanken um meine Vergangenheit gemacht habe. Mhm. Und irgendwann hatte ich diesen Tag oder diese Tage, an denen ich mir Gedanken über meine Vergangenheit gemacht habe und dachte, wie konnte ich eigentlich von diesen grauen Mäuschen, ne, die immer so in der Schule schon, warum stehe ich halt hier? Und ich glaube, das kam mir vor allem, weil ich selber Schüler plötzlich im Kurs hatte, die totale graue Mäuschen waren. Mit ihren 12, 13 Jahren, viel zu groß, in Anführungszeichen, für ihr Alter, dünn, schlaksige Bewegungen. Und ich habe die dann dazu gebracht, dass sie irgendwann vorne standen und das Warm-up für uns gemacht haben. Hätte man mit mir, glaube ich, niemals hingekriegt, schon gar nicht, wenn du nur Schritte unterrichtest. Und ich habe keine Schritte unterrichtet, sondern ich habe die in ihrer Persönlichkeit gestärkt. Ich habe sie in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt. Und je mehr mir das gelungen ist, desto mehr wird mir bewusst, ich glaube, tanzen kann viel mehr. Ich glaube, tanzen kann viel mehr. Genau, ja, dann kam dieses Gespräch mit dem Chef. Und ich bin dann tatsächlich echt in diesem Gespräch habe ich noch gesagt, alles klar, dann kündige ich. Auch nicht böse oder so, sondern ich war halt einfach so on fire. Ich wusste, dass der Name Success in Motion stand auch da schon. Der steht seit original 4 Jahren. Ich bin echt nicht bekannt dafür, bei Dingen zu bleiben, die mir als erstes einfallen, sondern ich erfinde mich gerne neu, ich erfinde Programme gerne neu und verändere, passe an. Success in Motion stand von Anfang an und es fühlt sich immer noch, es erfüllt einfach mein ganzes Herz. Ich spüre dieses Simo in jeder Faser meines Körpers.
Wahnsinn.
Und seitdem bin ich damals raus. Wie bin ich raus? Ich bin sowas von raus. Also da raus und jetzt woanders drin. Aber ich kann auch da wieder immer nur gerne raten. Ich habe mein Logo selber gezeichnet, habe dann einfach angefangen, irgendwo hinzufahren. Also damals ging das noch. Einfach überall vorbeizufahren, um zu sagen, hey, ich würde gerne ein Seminar anbieten. Habt ihr Platz? Kann ich euren Raum haben? Keine Ahnung, ich habe so ein paar Flyer gedruckt, dann habe ich ein bisschen Werbung auf Facebook gemacht. Ich bin zur IHK, habe denen gesagt, ey, ich mache was mega Geiles. Und die haben mir direkt zig Türen geöffnet. Ich konnte dort Vorträge halten. Und ich habe gebrannt. Ich habe einfach gemerkt.
Du hattest im Endeffekt so ein Seminarkonzept oder so eine Idee oder eine grobe Idee, wie du, keine Ahnung, mit Leuten arbeiten willst. Und dann hast du gesagt, so, und jetzt mache ich Seminare. Oder wie?
Ein Konzept. Nee, okay, war doch. Natürlich, ich war, der Auslöser war so ein bisschen die Entrepreneur University 2017. Mhm. 7. Mai 2017, guck mal. Das ist jetzt knapp wieder her.
Pass auf, 2017 haben wir uns auch kennengelernt, glaube ich. Ne? 2018.
18. Ja.
2018 war das.
Und ich habe Tobi zum Beispiel dann bei dieser Entrepreneur zum ersten Mal gesehen. Laura Malina
Erstes
Mal gesehen. Dirk Kreuz.
Okay. Das ist dann auch dein Connect dann in die Welt sozusagen.
Genau, das war mein 7.5.2017, das war meine Connection zum ersten Mal in diese Welt. Und ich habe gemerkt, man kann Seminare geben. Das wäre nice. Und dann halt in Verbindung, da war ich noch Tanzlehrerin, aber die Gedanken waren vorher schon so da. Und dann ging das ratzfatz. Wirklich innerhalb von 2-3 Wochen stand eine Idee zu dem Konzept. Und ich wollte ja erstmal gar nicht das, was ich heute ist meine Arbeit so viel tiefer, weil ich ja seitdem auch Emotionen verkörpern, all diese Dinge, Verkörperung, Haltung, innere Haltung, äußere Haltung, wie verhältst du dich? All diese Dinge, ich habe es auch erst in den letzten 4 Jahren ganz viel darüber gelernt. Damals war nur klar, ich will vermitteln, dass Tanz mehr ist, dass Tanzen viel mehr kann. Und auch so ein bisschen das Thema Körpersprache, ne? Wie nutzt du deinen Körper? Was sendest du damit für Signale? Kein Wunder, dass du in deinem Leben hast, was du hast. Genau, und damit habe ich so ein bisschen angefangen. Und Konzept, ja, Gott. Also, ich hatte Stichpunkte. Und aber ein Roll-up, natürlich, jeder Entrepreneur hat ein Roll-up.
So. Genau. Ein Roll-up.
In massiv schlechter Qualität war das. Dann hatte ich eine PowerPoint. Meine eigene Flipchart habe ich mitgebracht zu meinem Seminar damals, mein erstes. Und Teilnehmer waren da 3. Mit Barkeeper. So, ich erzähle das gerne, weil so ging es halt los. Aber ich habe so gebrannt, ich wusste, es ist gut. Und dann habe ich halt einfach mal gemacht, ja, und dann waren es halt nur 3 Leute.
Was hast du da gemacht? Was war das erste Seminar? Also was war das Wertversprechen, ja? Und was war da so der Inhalt?
Ja, du gehst das viel zu professionell an, Johannes.
Entschuldigung. Es war halt ein Seminar, frag dich so blöd. Ich war da, mein Flipchart war da und es gab einen Barkeeper. Mehr musst du doch nicht wissen, oder?
Nee, aber ja, genauso. Ich bin halt der Pino schon durch, ne? Also gelb Initiativ für alle, die Dinger kennen. Ich habe einfach nur gebrannt. Mir war klar, das ist geil. Das, was ich zu sagen habe, ist geil. Und das wäre doch ja. Also es hieß halt ja schon Success in Motion, Erfolg in Bewegung. Und da habe ich mir so ein bisschen überlegt, was ich heute noch ganz gerne nutze, zum Beispiel ist als Bild Catch Me If You Can. Das hatte ich in meiner PowerPoint drin, das werde ich auch noch. Habe ich auch heute noch mal teilweise drin, weil ich es auch einfach ein geiles Beispiel finde. Catch Me If You Can, Leonardo DiCaprio, spielt da Frank Abagnale. Frank Abagnale war ein Hochstapler in den 60ern, bla bla. Und warum vertrauen wir Menschen so schnell, weil sie selbstbewusst auftreten? That's the key. Dann habe ich angefangen mit Albert Mehrabian, Studien zu lesen, darüber, dass Körpersprache über 55% deiner Überzeugungskraft ausmacht. Danach kommt die Stimme und erst dann dein Inhalt. Ja, und nein, dein Inhalt darf nie scheiße sein. Aber was im ersten Moment überzeugt, ist dein Körper. Weil du halt verkörperst, was du in dir drin wirklich denkst und fühlst. Dann kannst du die perfekte Speech ausgearbeitet haben. Wenn dein Körper signalisiert, ich bin maximal unsicher und eigentlich richtig kacke, dann wird das, was du sagst, nie mit dem Wert ankommen, den du hast und den auch dein Inhalt hat. So, und je klarer mir das wurde, das merke ich immer wieder dann natürlich auch mich reflektiert, mein Unterricht und so, warum lief es so gut und warum bin ich da so gewachsen? Ja, also das Ziel war vor allem, glaube ich, mein Feuer bei anderen auch zu entfachen. Das war mein einziges Ziel, Leute in Bewegung zu bringen.
Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Hast du dir einmal irgendwie einen Kopf gemacht darüber, wie das finanziell oder sonst wie Sicherheit, Schritt in die Selbstständigkeit, oder war das alles irgendwie gar nicht da bei dir?
Ich wusste einfach, dass das gerade, du kriegst ja, jeder Selbstständige kriegt ja im Laufe seiner, ich oute mich jetzt als, ich mache mich selbstständig, Karriere, den Satz, bist du dir sicher? Und das ist aber ganz schön riskant und also Sachen. Und ich habe das nie verstanden. Also ich habe es wirklich nicht verstanden, weil ich immer dachte, was die wohl meinen, was da noch alles auf mich zukommt. Aber bisher, also ich bin halt einfach zur IHK. Ich habe das alles geklärt. Ich habe sogar mein Logo schützen lassen. So wichtig aber. Dann, wobei, also mittlerweile, ich bin froh, dann habe ich und einen Steuerberater habe ich mir organisiert. Den sollte man haben. Also das würde ich schon jedem empfehlen. Ansonsten habe ich mich mal so ein bisschen durchgeklickt, wie man so Designs macht oder wie man sowas gestaltet. Gut, ich hatte noch einen Partner, muss man damals dazu sagen. Dann damals zu der Zeit, der so ein bisschen Ahnung von Grafik hatte, der konnte so ein bisschen mit wie heißt dieses unhandliche Programm? Photoshop.
Das ist unheimlich, ja.
Ganz unheimlich.
Geschäftspartner oder Lebenspartner?
Nee, Lebenspartner, also mein damaliger Freund, sozusagen.
Ja, okay.
Genau, da war dann schon noch mal jemand, der ganz, ganz lieb zu mir war, zum Glück. Und wir haben ganz viel Musik auch zusammen gemacht. Das war eigentlich auch eine ganz wichtige Phase noch in meinem Leben. Aber die klammern wir heute aus. Genau, aber und der hat mich am Anfang ein bisschen unterstützt, er hat zum Beispiel dann auch mein Logo, dieses goldene Logo, das ihr vielleicht schon mal gesehen habt, das hat er vergrafikt. Übrigens, Johannes, weißt du, was mein Logo, was das darstellen soll?
Nein, das, also für mich.
Also niemand deswegen gerät von mir immer von diesem Logo ab. Aber Leute, ihr könnt sagen, was ihr wollt, ich werde dieses Logo behalten, weil es für mich ein ganz
guter. Muss ja auch nicht. Muss ja, also ich weiß es nicht. Also für mich, Für mich sieht das ein bisschen aus wie eine Katze, ehrlich gesagt. Also so ein Katzenkopf, ein Abstrakter. Wenn ich irgendwas reindeuten will, ansonsten sehe ich eigentlich nur einen harmonischen Kreis, der irgendwas schön harmonisch umschließt. Also der steht für mich für Harmonie und die Polygone da drin stehen für mich irgendwo einfach für, ja, eher so, sag ich mal, Komplexität, die aber von Harmonie umschlossen ist. Also so würde ich es irgendwie für mich deuten, wenn ich's deuten müsste. Ich mag
das so gerne, weil da immer wieder ja auch für mich neue Deutungen rauskommen und manchmal passt dann super gut. Soll ich es auflösen?
Ja, natürlich, unbedingt. Jetzt sind wir neugierig alle.
Also Katze kam schon ganz oft, auch so was wie Fuchs. Oder was ich auch spannend fand, ist aber Krone oder Theatervorhänge. Das fand ich auch ganz interessant, weil ich bin ja dann, ich habe später dann auch noch Musical, übrigens auch selber als Musical-Darstellerin, so, also in kleineren auf Bühnen gestanden und so. Und man kennt mich auch von der Bühne. Und dann dachte ich, okay, ja, macht auch Sinn. Tatsächlich gezeichnet habe ich einen abstrakten Magneten. Weil, ich arbeite ja auch heute noch mit dem Hashtag Menschenmagnet und dieser, weil es mich schon von Anfang an fasziniert hat, dass ich irgendwann es geschafft habe, die Menschen in mein Leben zu ziehen, die mich ernsthaft weiterbringen, die mich unterstützen, von denen ich, es sind nicht immer nur die allerpositivsten Engelchen, die ich in mein Leben ziehe übrigens, nein, sondern wenn es gerade ein Learning zu lernen gibt, dann ziehe ich auch mal Leute in mein Leben, wo ich aber jetzt mit einem ganz anderen Bewusstsein reingehen kann und kann sagen, okay, let's fight, in Anführungszeichen. Also, ne, der Glaubenssatz und ich, wir dürfen jetzt uns einmal miteinander beschäftigen. Und ich gehe ganz anders daran. Also ich ziehe wirklich die Leute und Situationen in meinem Leben, die ich mir wünsche und an denen ich wachse und das zu wirklich 99% im positiven Sinne. Und das ist echt krass. Ja, deswegen ist es ein Magnet.
Ein Magnet, okay, ja, sehr schön. Das macht auch komplett Sinn. Ja? Das macht komplett Sinn. Und das Wichtigste ist, dass es dir so wichtig ist und dass du du dich damit komplett identifizieren kannst.
Aber schön, dass es dir so wichtig ist.
Nein, das Wichtigste, also ich meine, ne, also Design und die Themen, die sind, das ist immer Geschmackssache letztendlich. Ne? Das Wichtigste, was ein Logo im Endeffekt, die wichtigste Funktion von einem Logo, ist der Wiedererkennungswert. Tatsächlich. Völlig egal, ob das subjektiv jetzt irgendwie jemand schön findet oder schöner als was anderes. Ja. Das ist ein Wiedererkennungssignal.
Ja. Ja, also wir haben schon zig Leute, ihr könnt ja mal, ist euch selber angucken, wenn ihr
wollt. Genau, abstimmen, lass mal eine Abstimmung machen.
Genau. Wir haben schon so viele Leute abgeraten von diesem Logo und ich werde es nicht
durchziehen.
Es darf gern Neues in mein Leben, das ist nämlich, deswegen, das ist so unfassbar untypisch für mich, weil ich mich, wie gesagt, ständig neu abfinde. Es fällt mir ganz schwer, ein Programm mehrfach durchzuziehen, auch da an alle Perfektionisten, Herrgott, fang halt mal an. Wir warten immer, bis wir halt vertrauen, ne? Bis wir in dieses Konzept vertrauen, bis wir in diesen Workshop, den wir machen wollen, den Vortrag, den wir halten wollen, bis wir das Vertrauen haben, dass es gut ist. Du wirst dieses Vertrauen niemals haben, wenn du nicht selber in Motion, in Bewegung kommst und es umsetzt. Es funktioniert nur so rum. Du kannst daran rumschrauben die nächsten 12 Jahre und das Ding ist, danach wird es trotzdem nicht perfekt sein. Also, ich weiß, wir haben es alle schon so oft gehört, aber ich habe vielleicht noch ein schönes Bild dazu, das ist eigentlich, glaube ich, von, wie heißt der, Sensrod oder so, dieser Comedian. Ist es von ihm? Ich glaube schon. Also es geht darum, vielleicht ein schönes Bild für euch, wenn es um das Thema Vertrauen geht, wie man Vertrauen wirklich aufbaut. Wenn du dir vorstellst, ein Kind liegt in seinem Bett und hat Angst, dass ein Monster unter seinem Bett ist, okay? Und jetzt hat die Mutter ja verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Mhm. Also das Kind hat Angst, es vertraut nicht darauf, dass da kein Monster ist, ja? Jetzt kann die Mutter sagen, ach, stell dich nicht so an, da ist kein Monster. Dreht sich um, klar, die Tür so geht raus. Vertraut das Kind jetzt? Nee, wahrscheinlich nicht. Die andere Möglichkeit der Mutter wäre zu sagen, ja, mein Kind, da ist ein Monster. Und geht dann raus. Vertraut das Kind jetzt? Schwierig.
Vielleicht, das hat alles vom Monster. Vielleicht, aber es hat auf jeden Fall die ganze Nacht Angst vor Monster.
Vertraut es nicht da, ja. Also, So, und die einzige Lösung, oder die beste Lösung, ist eben nicht die einzige, aber die beste Lösung ist tatsächlich, Kinder an die Hand nehmen, gemeinsam unters Bett schauen, gemeinsam unters Bett schauen, gemeinsam in Bewegung kommen, gemeinsam diesen Blick wagen, in die Situation reingehen, selber nachgucken, sich selber überzeugen, nicht überzeugen, Zeugen groß geschrieben, sondern sich selbst überzeugen. Und das schafft Vertrauen. Selber in Bewegung kommen, selber Action und dann kannst du ruhig schlafen.
Du, das ist so schön, das passiert in so vielen Podcasts, dass ich mit meinen Gästen an einen Punkt komme, wo ich genau das sage, was ich jetzt gleich sagen werde. Ja. Und ich sage, guck mal, und das ist wieder hier komplett eine Analogie zu so meinem Verständnis so vom Leben und vom Lebensunternehmertum und vom Unternehmertum als solches und warum ich glaube, dass Unternehmertum so ein geiles Tool ist zur Persönlichkeitsentwicklung. Ja? Weil es da im Endeffekt auch darum geht, durch das Tun sich selber in Situationen zu bringen, sich selber zu überzeugen, dass man bestimmte Dinge tun kann, dass man bestimmten Situationen gewachsen ist, dass man Lösungen findet und sich mit Dingen konfrontiert. Ja, und das finde ich so schön, weil das auch wieder an dem Punkt, ne, total die Analogie ist und du sagst, ja, das ist genau das, was du auch in der Bewegung der In-Motion, das, ja, das Erleben, das aktiv irgendwie angehen, sich überzeugen. Ja?
Und ich sehe so viele Menschen, oder die so ein bisschen ihre Lebendigkeit verloren haben. Und so, ja, wir stecken alle in dieser Situation, wer mein Instagram kennt auch mein Mann dazu. Ja, aber es ist für mich alles kein Grund, seine Lebendigkeit zu verlieren. Ja. Und auch deswegen brenne ich seit einem Jahr umso mehr dafür, die Leute in Bewegung zu bringen. Eigentlich am besten auch mit anderen zusammen, wenn es irgendwie von mir aus im Moment familiär oder wie auch immer möglich ist, versuch dich so oft wie es geht mit anderen gemeinsam und auch gerne zu Musik zu bewegen, weil das nochmal eigentlich das Meditativste ist, was du tun kannst, weil Musik den Raum in einer gewissen Frequenz halt erfüllt. Das ist kein ESO-Gelaber, was ich hier mache. Ganz im Gegenteil, es ist rein Physik. Ne? Also Musik ist halt Schwingung, wie wir alle wissen. So, und diese Schwingung erfüllt den Raum. Und du, wenn du deinen Körper in diese Schwingung, in die gleiche Frequenz praktisch herbringst, ne, auf diese Schwingung, dein Körper besteht über 80% aus Wasser. Das heißt, alle Teilchen, die schwingen jetzt auf dieser gleichen Frequenz. Wie sehr kann man im Hier und Jetzt sein, als in diesem Moment? Vor allem dein ganz unbewusstes System ist gerade da. Egal, ob du dann mal gedanklich kurz abdriftest oder so. Ne? Das finde ich einen super spannenden Aspekt, was Bewegung angeht. Aber wie gesagt, es gibt so viel mehr wirklich Katharsis, was du betreiben kannst, über auch einfach über coolen Tanz. Über coolen Tanz. Also gar nicht, es muss nicht die Alge sein.
Es muss nicht die Alge sein. Ja, Wahnsinn. Also, du lebst das Thema, du brennst für das Thema, das merkt man absolut. Sag doch mal ganz kurz, wo stehst du jetzt? Was machst du jetzt? Was sind deine jetzt so deine Angebote? Wann sollte ich mal auf veronika-wirt.de gehen? Wir verlinken übrigens alles auf die Shownotes, in den Shownotes. Und mich mal informieren, was du so machst, wie man mit dir arbeiten kann.
Ja. Also mit mir arbeiten, super, super gerne, gerade dann, wenn es um das Thema Sichtbarkeit, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und Emotionen geht. Ich mache ganz viel unter dem Begriff Ausstrahlung, was aber, wie gesagt, für mich sehr, sehr viel mehr ist. Ich erkläre auch bei meinem Seminar zum Beispiel, das machen wir jetzt am 12.06. nochmal. 12. Juni, 11 bis 19 Uhr, live vor Ort. Ja, alles legal, du kannst gerne kommen. Ich kann auch gerne noch einen kleinen Rabattcode einrichten.
Ja, unbedingt, das machen wir, das machen wir. Ja, wir werden den Podcast dann, den ziehen wir vor, den bringen wir vorher und dann gibt's definitiv noch einen Rabattcode. Das heißt, wenn du das jetzt hörst, dann schau unbedingt in die Shownotes, ja.
Ja, super gerne, weil wir haben natürlich schon eine etwa begrenzte Plätze, aber genau, also wir packen das auf jeden Fall mal rein, das kriegen wir bestimmt noch unter. Und da erkläre ich mich zum Beispiel auch, warum es eben nicht damit getan ist, mit diesen Klassikern wie Bauch rein, Brust raus zum Beispiel. Also den Körper auf diese Art und Weise zu nutzen, damit du positiver strahlst, weil ja 55% deiner Überzeugungskraft von deinem Körper und so weiter. Mhm. Das funktioniert in den allermeisten Fällen nicht. Und ich erkläre dort auch genau, warum. Hingegen erkläre ich genauso auch, was aber funktioniert. Dann gehen wir ganz intensiv darauf ein, warum dieses Körpersprache-Lesen-Ding eines der größten Gerüchte überhaupt ist, was auch am Speaker-Markt teilweise sehr verbreitet ist, wo die Speaker selber hinter die Bühne gehen und sagen, ich weiß, dass das nicht stimmt, was ich da sage, aber die Leute wollen es hören.
Aber hört sich gut an.
Original, ja. Aber wenn man halt dem Publikum sagt, der Typ lügt, wenn er sich an der Nase kratzt, dann finden die das spannend. Deswegen kommen die zu meinen Vorträgen. Das stimmt natürlich nicht. Ja, also das ist richtig crazy, was da so abgeht. Deswegen sei bitte unfassbar vorsichtig, was so Körpersprache Lesen angeht. Und auch damit räume ich enorm auf und mache ziemlich deutlich, was es bedeutet, Körpersprache zu lesen und dass es sehr wohl funktionieren kann, dass es nur aus einem ganz anderen Gesichtspunkt betrachtet werden muss und andere Faktoren mit einbezogen werden müssen. Auch das gehen wir ein bisschen durch, weil du sollst ja nicht nur andere lesen, du sollst auch deinen eigenen Körper besser kennenlernen. Und wir kommen auch krass in Bewegung. Du wirst ein ganz anderes Selbstbild haben, auch nach einem solchen Seminar, aber auch, also das Thema Selbstbild, das zieht sich durch all meine Programme. Eine andere Selbstwahrnehmung und dadurch eine andere Stabilität, eine bessere Balance, ein Vertrauen. Ja, also ein Vertrauen ausstrahlen, dadurch, dass du deinem Körper mehr vertraust und dein Körper tatsächlich auch dieser Welt mehr vertraut und du das halt auch nach außen bringst und damit auch die richtigen Leute in dein Leben ziehst. Genau, das ist so immer das Ziel von meinem Programm, was ich so mache. Und das ist jetzt eben einmal das Live-Seminar. Dann mache ich das Ganze noch in extrem intensiv. Also richtig deep ist es beim Retreat. Das Simo Retreat ist im August nochmal. Das geht dann 3 Tage und 2 Nächte. Richtig krasse Angelegenheit. Da geht es am Ende zwar auch um Ausstrahlung. Das ist schon fast eine Ausbildung im Thema Ausstrahlung. Also danach bist du der Menschenmagnet schlechthin. Kennst deine Ziele ganz genau, kennst deine nächsten Schritte ganz genau, weißt genau, wie du wirkst, wann du wie wirkst, wie du deine Stimme und Sprache auch einsetzt. Weil das ist auch ein sehr unterschätzter Aspekt. Genau, da sprengen wir so richtig alles auf. Wir haben einen mega Outdoor-Bereich. Wir nutzen dort alles. Also das findet in der Seezeit-Lodge statt am Wustersee. Das ist eine absolute Traumlocation. Die vielen Saarländer, die hier zuhören, die werden das jetzt wieder kennen. Und alle anderen unbedingt googelt mal Seezeit-Lodge am Wustersee. Es ist Traum, Luxus-Location, mega schön. Genau, dort findet mein Retreat statt und dann habe ich noch, was mache ich hier noch alles? Ich mache noch ein Online-Programm und dann machen wir mal einen Punkt. Meine New Motion Reads, die sind auch sehr geil. Das ist mein 6-Wochen-Programm. Das ist online, da haben wir jede Woche Call mit den Leuten. Das läuft auch aktuell. Also da kannst du dich gerade nicht anmelden. Ich glaube, das startet im Juli wieder oder so. Da kannst du dich für Juli, wenn dann, anmelden. Genau, und das 6 Wochen online mit Workbook per Post und ganz viel Video, Audiomaterial, aber trotzdem auch Tiefenanalyse mit mir. Also richtig coole Sache.
Richtig, richtig was geboten. Cool, das hört sich gut an. Das heißt, für alle Menschen, egal ob Männlein oder Weiblein, oder zwischendrin oder wie auch immer, jeder Mensch, der sagt, ja. Hey, ich will an meiner Ausstrahlung arbeiten. Ich will an meinem Selbstbild arbeiten, an meinem Selbstvertrauen arbeiten. Und ich will das mit Bewegung tun. Der sollte unbedingt mal bei dir, liebe Veronika, vorbeischauen und mal gucken, was du so machst, dich mal kennenlernen. Du bist ja schönerweise wirklich sehr aktiv, auch auf den sozialen Kanälen. Ja. Da kann man dich auch sehr gut kennenlernen. Hast einen eigenen Podcast auch, verlinke ich auch in die Shownotes. Das heißt, also liebe Hörerinnen, Hörer, unbedingt mal vorbeischauen, wenn ihr nicht jetzt schon überzeugt seid von Veronika, was ich mir nicht vorstellen kann, dann schaut mal auf jeden Fall mal vorbei. Mensch, wir plaudern jetzt schon seit 1,5 Stunden und ich könnte, glaube ich, noch...
Krass, du schreibst ja. Eigentlich, wie lange wir schon reden, weil ich würde crazy und krass auf einmal sagen.
Crazy, krass. Krass. Ja, ich könnte tatsächlich noch ein Weilchen, definitiv.
Aber für unsere Zuhörer wird es lang gehen. Ich habe vielleicht noch eine kleine Sache nur, weil ich super oft gefragt werde und ich gerade nochmal dachte, nach der Aufzählung dessen, was ich so tue,
ja.
Ich Nein, ich gebe aktuell leider noch keine Tanzkurse im klassischen Sinne. Also ich habe davon erstmal ganz, ganz viel Abstand genommen nach meiner Tanzlehrersache. Mhm. Ich könnte das alles, aber es passt im Moment halt auch einfach nicht so in den Plan. Aber in meinen Programmen wird immer mit Bewegung gearbeitet und auch mit Tanz. Mit Solotanz, also wenn du ein Mädel bist, mache ich auch Lady Styling und solche Sachen, Becken, Armstyling, Kopfbewegungen, Hüfte, also all solche Dinge, aber auch mit Jungs, Erdung, Kraft, Stärke, also solche Dinge. Ne? Das mache ich, das ist immer Teil, aber ich gebe keine klassischen Tanzkurse.
Ja, also ich sehe dich ja irgendwann mal einen eigenen Tanz entwickeln und dann eigene Tanzlehrer ausbilden, ja, die dann deinen Tanz anderen Menschen und deine Art mit Tanzen umzugehen und Bewegungen anderen Menschen beibringen.
Ob du es glaubst oder nicht, und ich kann es nicht nur flüstern, ist schon sowas.
Ja, siehst du mal, guck mal.
Ja, es wird mega spannend, ich freue mich.
Ja, also ja, cool. Also dann unbedingt mal die Kanäle abonnieren. Veronika, ich habe jetzt aber tatsächlich so ganz, ganz zum Schluss, jeder Podcast-Gast kriegt noch zwei Fragen.
Okay, raus.
Und die will ich dir auch noch stellen. Wir fangen an mit so einer bisschen einfachen zum Warmwerden. Du hast dich sehr viel mit dir beschäftigt, auch mit Persönlichkeitsentwicklung, und hast da vermutlich auch das eine oder andere Buch gelesen oder gehört. Wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst, auch gerne so dein ganzes Leben, und wenn du so ein, zwei Bücher nennen würdest, könntest, die du sagst, hey, die haben irgendwas mit mir gemacht, die haben mein Leben verändert, lass uns doch mal ein, zwei Tipps da.
Tatsächlich ging es los mit dem Klassiker, den ihr alle kennt, mit Sicherheit, von John Strelacki. Und alle werden jetzt sagen, ach ja, sie meint natürlich das Café am Rande der Welt. Ja. Also damit ging es tatsächlich los. Das war das, ich war im neuen Sommer auf dem Balkon, auf dem Bauch, habe dieses Buch aufgeschlagen. Es war das erste seit meiner Grundschulzeit, glaube ich, das ich gelesen habe, weil auch in meinen Oberstufen habe ich mich immer sehr ums Lesen gedrückt. Ja. Also damit ging die Reise auch irgendwie so ein bisschen los, weil es mir gezeigt hat, ey, da ist wirklich Potenzial. Und all das, was ich eh im Kopf hatte von den Mantras meiner Mama, hat plötzlich so einen Schlag in so eine Brücke in die Außenwelt gemacht. Es gibt das wirklich, da schreibt jemand drüber. Mhm. Also das. Und dann habe ich verschiedene, also ja, halt auch so die Klassiker. Ich versuche eigentlich ehrlich gesagt gerade mal was zu finden, weil ihr kennt wahrscheinlich alle Fokus von Hermann Scherer, finde ich mega, von Laura Melina Seiler, schön, dass es dich gibt, und mögest du glücklich sein, genau, die stehen auch beide in meinem Regal. Sehr, sehr schöne Bücher. Aber wobei doch, ich nehme mal noch eins von Hermann Scherer, was ich auch sehr, sehr gut einfach fand, und das ist Glückskinder. Das verschenkt er auch ganz oft. Und vielleicht meint man deswegen, das wäre irgendwie so ein 0815 Hau da halt mal raus Buch. Ich kann das wahnsinnig empfehlen. Ich habe mal für Hermann Scherer gearbeitet, auch eine Zeit lang, also so ein halbes Jahr oder so. Und da habe ich ihm jeden Tag eine E-Mail geschrieben, jeden Tag gefühlt, also jede Woche aber etwa, eine Mail geschickt und habe gesagt, schick mir bitte noch Bücher. Ich brauche noch Bücher. Ich will die verschenken, verkaufen. Ja. Mir egal, ich bezahle die auch. Ja. Ich will noch mehr Bücher, weil ich will diese Bücher in die Welt tragen. Das ist extrem gut.
Ja, definitiv. Also war, bevor er die angefangen hat zu verschenken, was im Endeffekt einfach jetzt eine Strategie ist, um noch mehr Menschen zu erreichen, Marketing.
Deswegen, Leute, dann wurde es euch halt geschenkt.
Ja, es ist, aber davor war es Bestseller. Also davor war es nicht verschenkt, sondern zu regulärem Ladenpreis, zigfach verkauften
Bestseller. Und wenn ihr Connection zu Schulen habt, weil ich habe damals versucht, dieses Buch an Schulen zu bringen, wirklich, damit es dort gelesen wird. Das hat damals bei mir nicht so gut funktioniert. Ich hatte da auch überhaupt gar keine Kontaktperson oder so richtig. Vielleicht kennt ihr jemanden oder seid selber Lehrer, Lehrerin oder kennt einen. Dann empfehlt es doch mal, weil das wäre da richtig gut platziert, glaube ich.
Sehr geil, sehr geil. Cool. Ja, wunderbar. Das sind tolle Tipps. Dann die letzte Frage für dich, liebe Veronika. Und die wäre, wenn du jetzt für Menschen, die vielleicht gerade aktuell in einer Situation sind, die nicht so happy sind mit ihrer Situation, ihrem Leben, aus was für Gründen auch immer, einen Tipp hättest, wie sie sich aufmachen könnten, daran was zu ändern. Was könnten sie jetzt genau jetzt oder morgen tun?
Genau jetzt?
Oder generell.
Egal, wann du das Frage hörst.
Ja, nee, nein.
Ist ganz egal, weil tatsächlich für meinen Tipp, du brauchst echt einen Moment, aber ja, natürlich komm in Bewegung. Ich weiß es, wir hören es so oft, aber such dir vielleicht wirklich mal, aber wisst ihr was, komm, wir machen mal Next Level. Weil dieses Jahr bewegt dich halt ein bisschen nice. Aber Next Level wäre, such dir wirklich mal einen Song raus, den du sehr, sehr magst. Das kann auch ein uralter Song sein, ne? She's Got That Light oder ist mir egal. Egal auch, ob Ballade oder NSYNC und Co. Ein Song. Und dann schaust du dir mal auf YouTube vielleicht sowas wie ein Easy Tutorial an dazu oder so. Also Basic Schritte an Choreografie, was es so gibt, was man dazu tun kann. Weil was du damit tun würdest, wenn du dieses Next Level schon gleich machst, ist, dass du beginnst, deinen Bewegungsraum zumindest mal zu erweitern. Und dadurch, ne, wie du eine Sache machst, machst du alles, beziehungsweise was du in einer Sache veränderst, änderst du nie nur in diesem einen Bereich. Das heißt, in dem Moment, wo du anfängst, deinem Körper, und dein Körper ist so unfassbar machtvoll, guck mal bitte in den Spiegel und sag mir, wie viel Prozent Körper siehst du? Und wir schneiden dieses Ding einfach ab und schleppen es nur so mit uns rum, so ein bisschen vom Kopf abwärts. Ne? Ist halt da. Man kann ja nicht zu Hause lassen, ist halt irgendwie da. Herrgott, das ist dir so nützlich und die wenigsten haben das bisher entdeckt, wie nützlich dieser Körper ist. Fang mal an, damit zu arbeiten und deinen Bewegungsraum zu erweitern. Es geht dabei nicht darum, dass du besonders große Bewegungen machst oder so, sondern einfach nur da, wo du vielleicht am Anfang auf der Stelle gelaufen bist zu einem Song oder der klassische Rechts-Tap-Links-Tap-Move, den wir alle machen, wenn wir gerade nicht tanzen. So, und dann mal zu gucken, was gibt's denn da noch? Kann ich mit Kicks mal was machen? Kann ich was mit Lunges machen? Was gibt es denn noch? Was kann denn ein Körper noch zu einer Musik machen? Und wirklich leichte Sachen, aber einfach mal was Neues. Und du wirst verwundert sein, weil du halt, wie gesagt, da kannst du dich gar nicht gegen wehren, weil dein Körper halt mit diesem Ding da auf deinen Schultern verknüpft ist. Und in dem Moment, wo du den in neue Bewegungen versetzt, wird einfach neue Bewegungen in deinem ganzen System losgetreten. Und ich möchte noch einen kleinen Buchtipp dranhängen, damit kannst du auch anfangen. Wenn du nämlich gerade irgendwie schon im Bett liegst und schläfst, aber noch bei Amazon vorbeischauen könntest, dann stell dir doch noch das Buch Tanzen ist die beste Medizin. Eine Neurowissenschaftlerin und ein Neurowissenschaftler schreiben dort über die Wirkung des Tanzens. Und das absolut lustig, humorvoll, sehr verständlich und beeindruckend.
Wow. Cool. Vielen, vielen Dank. Also ich glaube, das ist ein sehr verblüffender Tipp für viele Leute. aber ich kann mir vorstellen, dass da was dran ist. Von daher rate ich es jetzt mal jedem, das tatsächlich auch auszuprobieren. Ich werde es ausprobieren, liebe Veronika. Versprochen. Und ich werde dir höchstpersönlich mein Feedback da lassen. Ja, genau.
Und vielleicht auch bei weil du gerade sagst, das ist ein ungewöhnlicher Tipp. Und für alle, die jetzt gerade sagen, mache ich auf gar keinen Fall. Ja. Oder oh Gott, wie unangenehm, wie peinlich. Dann fang an dieser Stelle an und frag dich, warum? Warum ist dir das eigentlich vor dir selber so unangenehm, dich zu bewegen?
Ja, ja, ja. Ja, und Next Level ist es dann in einer Instagram-Story zu machen. Ja?
Genau. Super gerne. Wer das macht, super gerne. Teile ich sofort.
So, ich sehe schon, da wird es eine Challenge draus. Ja, das ist You Can Dance Challenge, ja, von Veronika Wirth. Also, wer das jetzt hört und sich traut, ja, Hashtag, ich glaube, die Veronika überlegt sich da was für jeden, der ein Video macht. Ja, ich bin gespannt. Ja, und du postet. Ja.
Super gerne. Das ist ein Motion, der fucking. Und ja, natürlich, nochmal, du fängst körperlich vielleicht mit Bewegung an, aber was ist denn Geldfluss? Auch dein Geld muss in Bewegung sein. Wenn ich dir heute 5 Millionen überweise und sage, darfst du aber nicht ausgeben, da darf keine Bewegung rein, bringt es dir gar nichts. Umgekehrt bringt es auch nichts. Thema Partnerschaft, Liebe, Beziehung, Sex, keine Ahnung, alles, wo keine Bewegung drin ist, ist Stillstand, ist tot. Und mach doch mal eine neue Bewegung. Bringt enorm Lebendigkeit in jeden Lebensbereich.
Das ist absolut gekauft. Das ist absolut gekauft. Das war jetzt gerade Tanzen. So, liebe Veronika, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Da war super viel drin. Vielen Dank, dass du so ehrlich und offen wirklich über deine Geschichte gesprochen hast. Ich bin mir sicher, das inspiriert ganz, ganz arg viele Menschen. Und ich wünsche dir ganz persönlich für deine Family, für deinen kleinen Sohnemann, aber auch für dein Business alles, alles Gute.
Danke, 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 dass ich hier sein durfte. Auch dir alles Gute, allen Zuhörern alles Gute. Vielen Dank.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.